Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Wir befinden uns auf der Zielgeraden zu unserer großen Jubiläumswoche und wir beschließen diese Runde mit dem Review zur Survivor Series 2016. Heute ist Montag, lustigerweise, und quasi gestern Nacht lief die Survivor Series. Ich glaube, wir haben, naja, zumindest ein Teil von uns hat hier eine längere Nacht hinter sich. Ich habe das erst heute Morgen geschaut, aber bei mir sind zum einen der Ulrich, der sich das Ding heute Nacht angeschaut hat. Guten Tag.
Das habe ich, guten Tag.
Und der Florian Merz, der sich das auch heute Nacht angeschaut hat. Moin.
Ja, das habe ich auch. Servus.
Ja, ihr wart ja da sehr wacker. Ich bin, bevor ich es ganz vergesse, ich bin Olaf, ich bin euer Host. Und ich war der Einzige, der vernünftig genug war, früh genug ins Bett zu gehen.
Der dann jammert, dass man ihn nicht spoilern soll, genau, so ist richtig.
Ja, so muss das sein. Das ist, ich brauche noch meinen Schönheitsschlaf, weißt du?
Ich war kurz davor, meinen Koffer einzulösen.
Den Spoiler-in-the-Bank-Koffer.
Ja.
Ja, nee, aber jetzt, wir haben ja wirklich jetzt ein langes Wochenende mit ganz viel Wrestling irgendwie hinter uns. Ja, jetzt mal so Revue passieren. Ich meine, der Flo hat NXT natürlich noch nicht gesehen, deswegen halten wir uns da ein bisschen kürzer, aber wie fühlt ihr euch jetzt nach diesem, nach der langen Nacht und habt ihr den Schock verdaut von der Survivor Series? Flo vielleicht zuerst.
Also ich muss ja sagen, dass ich nicht so den krassen Wrestling-Background habe wie ihr zwei, die ja schon seit, was weiß ich, ungefähr Jahrhunderten Wrestling schauen. Von dem her ist, glaube ich, vom Main-Event her mein Herz nicht so jetzt in die Hose gehüpft wie bei den meisten Zuschauern vermutlich. Nach, ich sag mal nur, ja, ne, wobei ich sage jetzt noch nichts dazu, aber ich fand es tatsächlich eigentlich sehr unterhaltsam. Nur, dass halt so, also die ganzen Matches, die halt zwischen Raw und SmackDown stattgefunden haben, fand ich ziemlich unterhaltsam. Alles andere war für mich tatsächlich echt nur Randprogramm.
Ulrich, bist du noch
schockiert? Ist einfach faktisch so.
Ulrich, bist du noch schockiert?
Nee, ich bin gar. Ich war schockiert, dass ich früher ins Bett gekommen bin, wie ich befürchtet habe. Das fand ich völlig okay. Also ich fand's sehr erheiternd, aber ich glaube nicht aus den richtigen Gründen wahrscheinlich. Aber wie ich auch wieder gesagt habe, man sollte nicht NXT und irgendein Pay-Per-View von der WWE am gleichen Wochenende fahren, da kommt das große Event immer schlechter weg. Immer.
Ja, das ist ein bisschen,
hat sich auch diesmal wieder so bewahrheitet.
Ja, das war ein bisschen schwierig auf jeden Fall, gerade diesmal, aber das ist eigentlich ja fast immer so. Es war beim SummerSlam so, bei WrestleMania war es auch sehr ähnlich. Ja, da knarzt das noch so ein bisschen, aber vielleicht stelle ich auch einfach mal die Frage nach da draußen. Also ich meine, ihr könnt uns auch gerne euer Feedback schreiben. Wie hat euch die Survivor Series gefallen? Wie fandet ihr den Main Event, wie die anderen großen Kämpfe, die es ja dann doch gab? Also gerade das Raw vs. SmackDown Tag Team Match hat es ja auch in sich gehabt. Schickt uns das auch gerne. Entweder einfach bei Facebook reingehen, da kamen heute auch schon einige Rückmeldungen, oder einfach an fragen@headlock.de oder bei Twitter, da erreicht er mich auch. Freuen wir uns auf jeden Fall drauf und gehen natürlich dann auch gerne drauf ein. Aber ich würde dann sagen, dass wir drei Hübschen dann hier einfach mal so langsam die Card von vorne bis hinten aufrollen. Und wir sagen ja immer so schön, vorne ist bekanntermaßen die Kickoff-Show. Und die startete ja irgendwie wie in letzter Zeit jede Kickoff-Show, also abgesehen vom Gelaber, was teilweise ganz lustig war, aber startet dann ja auch mit einem Kampf. Und das war mal wieder ein Six-Man-Tag-Team-Match aus der Cruiserweight-Division. Nämlich Rich Swann, TJ Perkins und Noam Dar gegen Drew Gulak, Tony Nese und Arya Daivari. Ja, ich sag mal, gesehen, schon wieder gesehen und vergessen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass die einfach diese Six-Man-Cruiser-Matches einfach nur durchrotieren. Wie fandet ihr das? Fange ich mal bei Ulrich an. Wie hat dir das gefallen?
Es war so Leute, die durch die Gegend hüpfen wie Flummis und dann war es vorbei. Also ich finde ja die Pre-Show-Matches kann man immer geteilter Meinung sein. Ich fand es für das, was es war es okay, aber es war zu kurz, zu wenig und die ganzen Cruiserweights, die kann man auseinanderhalten, wenn's gut läuft, durchs Aussehen und dann Rich Swann hat halt, der tanzt und TJ Perkins hat Chip Sound. Und das ist ungefähr alles. Und natürlich in so ein kurzes Match dann auch noch eine Werbepause reinhängen.
Ja, das hat mich übrigens auch extrem genervt, dass sie gerade in der Pre-Show so viele Werbepausen da reingekloppt haben. Und war das auch gestern, wo die irgendwie hier so einen Exorzistenfilm damit reingekloppt haben?
Das war, glaube ich, in der Pre-Show. Nee, aber ich meine, dass da Werbung läuft, ist ja logisch, weil die Pre-Show ist ja frei empfangbar, damit will man die Leute ködern. Darum haben sie auch 15 Mal darauf hingewiesen, dass man jetzt für seinen Gratis-Monat 3 Pay-Per-Views kriegt, das wenn stimmt, man jetzt heute anfängt.
Ob das jetzt ein Vor- oder Nachteil ist, weiß man nicht so genau.
Ja, dieser Film, der kam nur einmal, da habe ich mich aber auch drüber gewundert. Ja. Was ich mich aber noch mehr gewundert habe, war dieser Hauptsponsor mit seinen super teuren Diamantringen.
Ach ja, stimmt.
Die
ja,
bei
ja,
3.000 Euro anfangen oder so. Ich habe auch gedacht, für welche Zielgruppe werbt ihr? Wo seid ihr beim Rest? Was? ihr habt das aber schon begriffen, wo ihr seid, oder? Oh Mann. Also war ein bisschen kurios. Ich meine, schön für die WWE, dass sie da Geld abziehen kann von solchen Leuten auch. Man wundert sich nur, was die sich dabei denken.
Ja, keine Ahnung. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Und wie gesagt, dieser Exorzisten-Horror noch dazwischen, den fand ich auch ein bisschen fehl am Platze. Bei einem PG-Produkt haust du einfach mal so ein, ich habe vergessen, wie das Ding hieß, aber einfach mal so ein, wie heißt es hier, so ein Conjuring-Klon damit
rein. Conjuring 2, achso, wahrscheinlich haben sie dann einen Trailer gemacht, weil das Ding jetzt auf Blu-ray
raus ist. Es war ein anderer.
Nee, aber es war ein Kinostart auch, glaube ich.
Es war ein anderer.
Der sah auch einigermaßen interessant aus, aber war auch nicht ultra brutal, aber schon eher ein bisschen gruselig. Kam der im zweiten Pre-Show-Match, vielleicht hätte es auch reingepasst, von der Thematik einigermaßen. Nee, also, um noch kurz abzurunden, also das Cruiserweight-Match, es war halt ein Cruiserweight-Match und demnach, wie es halt so im Hauptprogramm ist, die Leute, die lustig rumhüpfen, ein bisschen Aktion machen und sonst war es das halt, so ungefähr.
Das war wirklich nur so ein bisschen der Aufwärmer. Flo, hast du irgendwelche speziellen Erinnerungen an diesen Kampf, außer dass da 6 Menschen in der Gegend rumgeturnt sind?
Es ist mir eigentlich im Endeffekt das Gleiche wieder im Gedächtnis geblieben wie letztes Mal, wo wir über das letzte Pay-Per-View gesprochen haben. Die sind halt einfach nur da, um da zu sein. Ich finde es aber, muss ich tatsächlich schade, dass TJ Perkins jetzt einfach so herabgestuft wurde. Der war ja tatsächlich Gewinner der Cruiserweight Classics, hat gegen Brian Kendrick verloren und ist jetzt einfach mal komplett in die Pre-Show abgerutscht. Aber das ist eigentlich grundsätzlich jeder von den den Cruiserweights ist momentan irgendwie komplett aus dem Fokus raus. Ich habe jetzt auch die 205 noch gar nicht gesehen. Also ich hoffe,
die kommen erst nächste Woche.
Genau, achso, ja gut, wusste ich nicht. Dachte, die werden jetzt schon letzte Woche gestartet. Nee. Muss man halt mal schauen, wie da das Ganze jetzt präsentiert wird, weil so hat es absolut keinen Sinn mehr in Zukunft für mich. Ey. Also ich mag zwar, das haben wir uns, glaube ich, mal drüber unterhalten, als du mir was, glaube ich, vom Lucha Underground gezeigt hast, wie krass schnell die unterwegs sind. Da fand ich das auch irgendwie sehr ansprechend. Aber so wie jetzt die WWE die ganze Cruiserweight aufbaut und präsentiert, das finde ich irgendwie, das hat keinen Sinn, das hat keine Zukunft, tut mir leid.
Wobei das Announce-Team war ja das reguläre, also Corey Graves und Mauro Ranallo. Das hat schon ein bisschen den Eindruck gegeben. Und es ist eigentlich ein richtig gutes Announce-Team, auch wenn mich jetzt, also Mauro Ranallo ist für mich der Frank Buschmann des Wrestlings, was jetzt nicht unbedingt ein Lob ist, leider. Er ist nicht ganz so schlimm, aber er ist auf dem Weg dahin. Ein bisschen zu viel Hyperbole in seinen Worthülsen und ein bisschen, aber zum Glück schreit er noch nicht so sehr. Aber
ich finde, er wiederholt sich in seinen Formulierungen sehr, sehr oft. Also wie ist das? Junction at the Dingsbooms irgendwas? Das nervt mich mittlerweile auch so ein bisschen. Aber er ist okay und immer noch besser als Michael Cole und vor allem ein bisschen spontaner als Michael Cole. Aber nichtsdestotrotz, aber diese Geschichte hier mit den Cruiserweights, ich hoffe auch, dass das 205 Ding da ein bisschen Bewegung reinbringt, weil aktuell ist es einfach nur austauschbar und ich habe das Gefühl, ich sehe dasselbe Match immer und immer wieder, egal ob bei Raw, bei Superstars oder was auch immer. Also es ist immer irgendein Six-Man-Tag-Team-Match und es ist immer dasselbe. Und ich mag die alle, das muss ich mal dazu sagen. Also ich bin großer Fan von Noam Dar, den ich ja auch früher schon oft live gesehen habe. TJ Perkins, genauso Rich Swann, finde ich super unterhaltsam. Aber
can you handle it?
Ist super. Ja, und super Musik. Aber der ist der Einzige, der raussticht. Also das muss man auch mal dazu sagen. Also vielleicht mit TJ Perkins noch, weil der natürlich so ein bisschen Exposure durch den Cruiserweight Classic bekommen hat und dadurch, dass er Champion war. Aber diese beiden sind die Einzigen, die rausstechen. Also geh ins Publikum, also, frag mal, wer Drew Gulak und wer Tony Nese von den beiden war. Wenn einige da garantiert durcheinander schmeißen.
Und Tony Nese war der mit diesem komischen Sexsklaven-Geschirr am Anfang.
Was? Ich muss ihn nochmal angucken.
Ich habe den Entrance nicht geschaut, aber egal.
Sein komisches Ketten, so mit einer Plakette vorn drauf und so Kettendings, was mich irgendwie mehr so an diese klischeehaften Menschen mit irgendwelchen Schulen basteln hat. Tut mir leid, also ein bisschen halt so ein bisschen Bondage also ich finde es so Gladiator-mäßig. Es wirkt ein bisschen seltsam.
Vielleicht hat er sich das von Demolition ausgeliehen oder so.
Ja, ein bisschen geht in die Richtung, ein bisschen halt ohne die Maske noch dazu, so ungefähr, oder ohne Make-up. Naja. Aber naja,
schließt wie auch immer. Also, ich glaube, wir können das Ding einfach abschließen hier. Also ich glaube, dieses Six-Man-Tag am Ende hat Rich Swann den Sack zugemacht mit dem Standing 450. Das ist ein schönes Ding, das macht Spaß, aber ansonsten nichts, was man irgendwie da länger im Gedächtnis behält. Entschuldigung, Ulrich, wenn ich dir gerade über den Mund gefahren bin.
Nee, ihr macht gar nichts.
Zweites Pre-Show-Match war dann Kane gegen Luke Harper. Das war auch mal wieder Business as usual mit einem für mich unnötigen Sieg für Kane am Ende durch den Chokeslam, weil ich finde, dass man Luke Harper eigentlich ein bisschen stärker darstellen lassen müsste als Kane im Jahr 2016.
Oder in Bezug auf später vor allem.
Ja, bin ich aber anscheinend der Einzige. Nein, Quatsch, aber bin ich zumindest nicht der es entscheidet, sagen wir es mal so. Wie fandet ihr den Kampf? Also ich fand den okay, auch wie für das, was er war. Luke Harper scheint seine Knieverletzung gut überstanden zu haben, soweit ich das gesehen habe, aber ansonsten frage ich mich halt, warum man da Kane den Sieg gibt. Flo, wie war das bei dir?
Ich glaube, Glenn Jacobs muss langsam mal wirklich so ein bisschen an Retirement denken. Nicht, weil ich ihn nicht leiden kann, weil ich mag Kane tatsächlich ganz gerne. Ich mochte ihn sogar als Corporate Kane, auch wenn ich da, glaube ich, mit als allein.
Nein, das war super.
Echt, fandst du auch?
Ich fand Corporate Kane war halt eine frische Note und eine andere Note am Charakter.
Okay.
So ja, wie Team Hell No ja auch im Endeffekt damals.
Hack it out, man, hack it out. Fand ich ganz cool. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man ihn so halbwegs wie Big Show eigentlich auf so Abschiedstour schicken sollte oder ob er das mal machen soll. Von dem her ist okay, weil ich kann eigentlich kein schlechtes Wort an Kane finden, außer dass er vielleicht ein bisschen stiff agiert, dass er sehr, sehr behäbig arbeitet, aber das macht er ja schon seit Jahren. Und aber ich sehe das halt auch so in Bezug auf später, auf eines von den Raw vs. SmackDown-Matches, dass man halt wirklich Luke Harper hätte gewinnen können lassen.
Ja, vor allem, weil er hinterher auch noch im großen Kampf ja eingegriffen hat und dann...
Das habe ich ja gerade gemeint.
Ja, ne?
Also, ich fand das Match, ich habe natürlich genau an der Stelle, wo er den Dropkick gemacht hat, Harper, da habe ich irgendwie nicht aufgepasst, den habe ich also verpasst. Mir geht es langsam auf den Keks ein bisschen, dass mir dauernd gesagt wird, dass Harper so toll ist und so viele Sachen tun kann, die ein großer Mann normalerweise nicht kann. Okay, dann zeigt es mir das aber doch ein bisschen mehr noch. Dann habe ich mir gedacht, verdammt, der kriegt aber echt sehr schnell eine Glatze.
Das stimmt.
Das war sehr auffällig, das habe ich von früher nicht so im Kopf, aber es ist ja auch schon lange her.
Doch, die hat er immer gehabt. Also das wird zwar okay. Immer mehr, aber man hat's. Also jetzt fällt es immer mehr auf, aber der hat schon immer so einen Ballspot gehabt. Achte mal drauf, ja. Wo ja der ganze Event ja unter dem Motto WWE 2K17 stand. Sogar im Spiel hat der einen Ballspot oben auf der Glatze. Also.
Okay. Und ja, und dann ist das Match und dann verliert er. Das war ein bisschen komisch und es hat sich halt alles so super beliebig, weil es auch aus nichts rauskam. Ich meine, wenn jetzt dann der Undertaker nur Hallo gesagt hätte kurz, dann hätten wir irgendwie eine vielleicht sich was denken können. Wobei ich da auch annehme, dass eben Kane und Undertaker jetzt gekoppelt werden, logischerweise in irgendeiner Form. Aber dieses Match war halt so. Gut, wir haben niemanden mehr sonst auf dem Roster, der gerade. Ja, sie hätten eigentlich die Wortwillen. Naja, das ist ja auch wieder ein Tag-Team dann. Also, wie viele SmackDown-Leute waren denn noch übrig, die man hätte mal kurz verfeuern können?
Ja, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht auf dem Plan, aber nee, grundsätzlich ist es ja irgendwie passend, dass man auch die beiden großen Männer da gegeneinander setzt, aber dass dann Kane gewinnt, daran störe ich mich eigentlich am meisten. Ich habe gar kein Problem mit dieser Kampfansetzung an sich, weil für eine Pre-Show ist das vollkommen okay, auch gerade für die Zuschauer in der Halle, nochmal Kane zu sehen, der ist ja auch spektakulär, allein durch das Feuerwerk und alles. Das ist auch immer eine Attraktion, wenn man den mal live im Ring sieht und so. Das ist schon okay, aber ich weiß nicht. Hätte ich jetzt nicht gebraucht, dass da Kane gewinnt, weil Luke Harper in meinen Augen den Sieg notwendiger gebraucht hätte. Aber wer weiß, wahrscheinlich nächste Woche gewinnt er dann schon wieder oder sowas. Das ist ja zwischen 50-50 Booking und dann gibt es ein Rematch und dann ist eh alles schon wieder vergessen. Aber ja, es ist doch so im Endeffekt.
Ja, ich weiß. Ne? Ich find's nur lustig. So, was machen wir? Keine Ahnung. 50-50? Okay.
Ja, na, dann ist niemand böse und niemand beleidigt. Aber dann lass uns doch gleich hier zur Main-Show kommen. Das waren ja dann im Endeffekt ja auch nur 6 Matches. Startete für mich ein bisschen überraschend mit dem Survivor Series Women's Elimination Match, also zwischen Team Raw und Team SmackDown. Team Raw bestand aus Alicia Fox, Bayley, Charlotte, Nia Jax und Sasha Banks. Und SmackDown trat mit Alexa Bliss, Becky Lynch, Carmella, Naomi und dann gab es ja die große Überraschung am Anfang. Ulrich, wie war das?
Ja, ich habe mir gedacht, ich kenne Leute, die freuen sich jetzt wahrscheinlich sehr, dass sie Nikki nicht sehen müssen. aber es war so, gut, das wird jetzt wahrscheinlich am Dienstag aufgelöst. Es war mir zu vage, wer war es denn jetzt bitte? Also es wurde auch überhaupt nicht drauf, okay, irgendjemand hat sie jetzt umgeschlagen, jetzt muss also Natalia. Jetzt ist ja logisch, es gibt 2 Verdächtige, wie die es gewesen sein könnten. Aber das wurde komplett ignoriert. Weg, niemand redet drüber. Und das ist klar, es ist ein neuer Angle, der aufgesetzt wird. Aber wieso wird das? Ja, ach ja, die spielt jetzt nicht mit, jetzt kommt halt Natalia und ja, jetzt redet man nicht mehr
drüber. Genau, der Coach hat sich selber eingewechselt. Dienstag, ja. Ja, das wird auf jeden Fall noch aufgeklärt. Also da hat sich dann Nikki Bella? Ich schmeiße langsam nicht mehr. Ja. Nikki Bella lag dann Backstage und wurde irgendwie niedergeschlagen. Ich hab's nicht gesehen, mein Kopf und bla. Und dann hat sich quasi, der Trainer hat sich selber eingewechselt. Das finde ich auch mal sehr schön. Das sollte eine alte Bundesliga-Tradition. Der Trainer wechselt sich selber ein. Natalia ist dann reingekommen. Es hat ja auch gepasst, so dass dann die Kanadierin wieder in Kanada angetreten ist und so.
Das war ja tatsächlich ein durchziehendes Thema, dass viele Kanadier einfach da angetreten sind.
Ja.
Sami Zayn halt auch.
Ja, nee, ich fand übrigens in dem Zusammenhang auch kurz, Wobei, gut, jetzt bin ich reingegrätscht in den falschen Punkt. Das Announce-Team, weil ich ja gerade noch genörgelt habe, ich fand es ein bisschen irritierend, dass die zwischen jedem Match die Leute durchrotiert haben und man immer aufpassen muss, wer redet jetzt eigentlich gerade.
Mir ist das auch aufgefallen, aber ich fand es nicht so dramatisch.
Nee, also ich glaube, primär haben halt Ronaldo und Cole gewechselt, aber auch die Experten war immer allerdings der Corey dabei, weiß Gott gar nicht. Also es war ein bisschen viel. Und natürlich die Frage, was macht Tom Phillips bei SmackDown eigentlich? Wieso brauchen die noch einen? Das kapiert auch kein
Mensch. Das finde ich, echt tatsächlich fast schon mega Overflow. Du hast ja drei, okay, kannst noch mit leben, jede eine Meinung. Oder zwei gegen ein oder einer gegen zwei, sowas. Aber vier, das ist viel zu viel. Stell dir mal vor, wenn vier Leute Fußball kommentieren würden.
Nee, vor allem Tom Phillips ist ja eigentlich quasi, der müsste sich ja mit dem Morrow abwechseln. Also, der ist ja ein Announcer, ein netter Commentator, so, wie auch immer. Also, der callt ja das Match im Endeffekt. Ja. Deswegen wäre es komisch, wenn man ihn mit JBL und in die JBL- oder Otunga-Rolle setzt, wobei Otunga immer noch besser ist wie Byron natürlich, aber das ist auch klar.
Aber beide sehr austauschbar, finde ich. Also, sie nehmen sich jetzt nicht viel an der Floskelrate oder so.
Das stimmt, wobei aber Otunga nicht die Rolle des Volldeppen abgekommen hat, weil ich meine, shut up, Byron, klar, super. Und das sagt jetzt jeder halt immer. Also, irgendwo bei JBL hat einmal Magel tatsächlich gesagt, irgendwann, diesen schönen Kosenamen für Michael Cole, den ich so aber auch noch nicht aufgehört habe.
Ja, aber lass uns dann mal hier zu den Damen zurückkommen.
Genau, Kanadierin, wichtig.
Genau, Kanadierin, da hat ja auch dann eine gute Reaktion vom Publikum bekommen. Und Match fand ich dann extrem unrund, so insgesamt. Also ich fand es am Anfang ultra hektisch, so mein ganz subjektiver Eindruck. Ich fand Alicia Fox am Anfang im Ring absolut nicht auszuhalten. Mit Carmella zusammen fand ich sehr, sehr wüst. Und auch ansonsten war der Kampfablauf ein bisschen ruppiger und ein bisschen, ich weiß nicht, ich hatte einfach das Gefühl, die hätten gerne mehr Zeit gehabt und haben dafür umso hektischer agiert, so nach dem Motto, oh, wir haben euch gerade kurz vor Schluss nochmal 5 Minuten weggeknapst und jetzt macht mal was draus. Also ich fand es nicht rund und ich fand auch viele Entscheidungen nicht wirklich konsequent. Also was mich am meisten aufgeregt hat, war, dass Natalia Sasha Banks einrollen durfte und nachdem quasi Sasha Banks gerade erst im Ring war, so nach dem Motto. Verstehe ich nicht und ich fand den Kampf sehr durchwachsen, muss man so zu sagen. Wie war das bei euch?
Ich hatte tatsächlich meinen großen Spaß dran, ich weiß nicht. Ich bin ja kein so Fan von Women's Wrestling, weiß nicht, keine Ahnung, ich habe bisher noch nicht wirklich großartige Matches gesehen, wobei ich muss jetzt wahrscheinlich Asuka gegen Mickie James schauen, der ist wahrscheinlich sehr gut ist, aber ich fand es tatsächlich sehr unterhaltsam und ich fand auch dieses Thema, dass sich so die Champions, bis auf bei dem Single-Man-Match, dass die Champions relativ schnell ausgebotet worden sind. Zum Beispiel Sasha Banks wurde ja relativ fix einfach mal kurz aus dem Match genommen sozusagen und später halt dann auch ein anderes Team.
Sasha Banks ist nicht Champion.
Nee, aber ich meine halt gefühlt.
Ach so.
Also die großen Namen.
Gefühlt der Champion.
Sehr früh erwischt, das stimmt, ja.
Gefühlt der Champion und von dem her finde ich das eigentlich ziemlich geil. Mir hat es tatsächlich Spaß gemacht. Ich habe nur ein riesengroßes Problem mit Nia Jax. Nicht, dass sie wrestle überhaupt, Gott bewahre, ich finde halt nur, so wie sie zusammen mit Braun Strowman dargestellt werden, macht es absolut keinen Spaß. Klar, es sind Powerhouses, die hauen halt die Leute um, aber gut, deine Move war ziemlich geil, wo sie einen, Double Suplex hingelegt hat mit Becky Lynch und, wer war die andere? Alexa Bliss, glaube ich.
Ja.
Fand ich ziemlich cool, war ein guter Moment, aber an sich bin ich absolut kein Fan von dieser mega krassen Dominanz. Das, ganz ehrlich, wie soll da ein einzelner Single Wrestler noch irgendwie was reißen können?
Ja, das haben wir jetzt ja gesehen, wie sie es mit Becky Lynch zum Beispiel gemacht haben, die sie ja zum
Aufbau. Das war aber doof.
Ich weiß nicht, ich fand das okay, um den Champion gut darzustellen.
Ich fand den Champion schon, aber den Charakter hat an sich.
Sorry, tut mir leid. Wir müssen das hinkriegen, dass wir abwechseln werden. Gut. Nein, also ich finde, weil eben Nia Jax ist ja der weibliche Braun Strowman quasi. Ich finde das, da greife ich mal vor, bei Braun war es besser gelöst, meiner Meinung nach. Sehr viel besser. Und das Problem ist auch noch, dass die Nia halt wirklich von der Statur noch so viel mehr mächtig wirkt, weil die anderen Frauen sind ja alles so schlanke, sportliche, kleine Mädels und sie ist halt so ein Riesenschrank, den einfach niemand kann. Bei den Männern der Abstand nicht so groß. Ja. Da gibt es auch dazwischen noch mehr. Und ich fand bei Nia halt, zum einen fand ich es strunzdoof, dass sie das Shirt angelassen hat.
Ja, das sah auch sehr merkwürdig
aus. Das sah total doof aus. Ja. Vor allem fand auch komisch, wie so Bailey die einzige war, die ohne Shirt reingekommen ist. Weil das hat bei ihr gar nichts, das hat sogar farblicher gepasst zum Outfit. Wobei diese ganze Geschichte mit den Shirts ja eh so eine Sache ist, wer teilweise ein Shirt trug, wo es überhaupt keinen Sinn ergibt vom Charakter her.
Ja.
Aber dass die dann halt mit so einem, sah halt aus wie ein pupsiger Aufgabegriff, ist sie raus. Da tappt sie dann auch noch. Aber, was? Das fand ich ein bisschen komisch.
Nee, das ist aber der standardmäßige Aufgabegriff von Becky Lynch. Ich fand das halt auch komisch insofern, weil es halt eben nicht aufgebaut worden ist, sondern da war ja dann relativ schnell war dieser Armbar angesetzt und der Disarmer. Aber trotzdem kann ich damit leben, dass der Champion so viel Integrität und Stärke besitzt, um auch eine überlegene Gegnerin dann zur Aufgabe zu zwingen. Viel schlimmer fand ich eigentlich den Weg dahin, was ja dann auch unter anderem dieser komplett verkorkste Double DDT von Becky Lynch und Alexa Bliss gegen Nia Jax war, wo ja auch die Leute geboot haben, weil das halt so furchtbar aussah. Ich weiß nicht, ich fand den Kampf insgesamt sehr unsauber und mich hat bei dieser ganzen Survivor Series auch genervt, dass es so viele Eliminations gab durch Aktionen, die ansonsten relativ wenig Impact haben. Also zum Beispiel, was ich ganz furchtbar fand, war, dass dieser X-Kick von Alicia Fox gegen Carmella war nicht schön. Der Roll-Up von Natalya gegen Sasha Banks, gegen eine frische Sasha Banks, die irgendwie gerade erst 2 Minuten im Ring ist, war für mich auch viel zu schnell. Ich weiß nicht, in diesem Big Boot von Charlotte gegen Alexa Bliss lasse ich mir gerade noch so gefallen und das Ende, aber irgendwie, bei diesem Kampf habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass da vieles nicht richtig rund lief und dass das sehr hektisch war und dass manche Entscheidungen da einfach nicht gut gefällt waren. Und dass jetzt zum Beispiel gerade SmackDown da relativ gut auf den Keks bekommen hat von Raw, finde ich eigentlich auch sehr merkwürdig, weil eigentlich, klar hat Raw vielleicht die größeren Namen, aber wenn man sich mal die Divisions an sich anguckt, steht SmackDown eigentlich besser da, weil die es viel besser schaffen, ihre Figuren einzusetzen, während Raw halt irgendwie die großen Namen hat. Und das war's dann halt eben auch. Ne? Und ich fand, das war sehr einseitig alles gelöst. Und SmackDown steht ein bisschen doof da, trotzdem Becky Lynch da irgendwie Champion war und naja, Jax rausgekegelt hat. Aber irgendwie fand ich, da war der Fokus zu sehr auf Raw und insgesamt halt eben war der Ablauf nicht richtig stimmig. Hat mich nicht überzeugt.
Muss man sagen. Ja, also eben, dass dann halt am Schluss Becky Lynch so relativ kurz und schmerzlos rund gemacht wird, das fand ich auch so. Da habe ich, wieso muss ich Raw stärken, wenn ich eh schon die prominenteren Namen habe, so ungefähr. Das ist, fand ich auch ein bisschen komisch. Also, ja,
ich find, kann man so sagen.
Ich find, behalte den Gedanken in meinem Kopf, weil das zieht sich ja fast durch die ganze Sendung.
Ja, aber ich finde, man hätte einfach sich da mehr Zeit lassen können. Wie gesagt, das spielt wieder in diesen Hektik-Ansatz, den ich da irgendwie schon genannt habe, mit rein. Ich finde insgesamt, dass dieser Kampf keine Geschichte erzählt hat, sondern es war einfach nur so möglichst schnell viele Aktionen aneinander rein und manche Sachen haben gar keinen Sinn ergeben. Also auch bestes Beispiel, als dann Naomi irgendwie aufs mittlere Seil springt und hofft, dass sie irgendwie Nia Jax umspringt. So, hä? Und die bewegt sich halt auch nicht. Und so, das hat für mich alles keinen Sinn ergeben. Also das weiß ich nicht, das hab ich mich beleidigt gefühlt irgendwie.
Also die Zeitplanung war eh so eine Geschichte. Es gab einige Matches, da wäre mehr gut gewesen und es gab mindestens ein Match, wo weniger sehr auch wirklich nicht gestört hätte.
Du meinst, der Main Event hätte noch kürzer sein sollen?
Also fast eine Stunde lang war zu. Also sagen wir es mal so, es ist auch ein Kunststück, ein Match eine Stunde lang zu haben und dann immer noch zu viel drin zu haben, damit es wirklich rund läuft, Meinung nach. Aber kommen wir
gleich noch zu, genau.
Ja. Ich finde, glaube ich, das Einzige, was man sich wirklich aus diesem ganzen Women's Match rausnehmen kann, ist, glaube ich, sogar einfach nur der Anfang. Was passiert jetzt mit Nikki? Wer war das? Geht es wahrscheinlich wieder ein Video-Package? Und ich tippe tatsächlich einfach, dass es Natalya war.
Ja, das ist ja auch relativ klar eigentlich. Man muss natürlich dazu sagen, am Ende gab es dann den Aufbau von der Fehde von Bayley und Charlotte. Da hat ja dann Charlotte nochmal Bayley hinterrücks attackiert nach dem Sieg, anstatt dass sie gemeinsam feiern, gab sie dann den.
Ja, gut, aber das ist ja dann Charlotte, das ist ja ihr Ding so.
Ja,
das ist, glaube ich, auch unter Freizeitfrauen, also von dem her.
Ja, da gab es immerhin dann ja auf dem YouTube-Kanal gab es dann noch die Erklärung, die ganz banal ist eben, ich bin die Queen und die ist der Bauer quasi. Wobei, natürlich könnte es ja auch Carmella sein. Also es ist einfach, es gibt zwei sehr offensichtliche Varianten, wer es sein könnte. Genau. Und die Frage ist bloß, welche der noch offensichtlichen nehmen sie am Ende. Aber naja, oder es war Mickie James.
Naja, das glaube ich
oder, nicht. Oder es war Daniel Bryan, weil ihm langweilig war.
Oder es war Brie,
genau. Oder es war Rikishi und er hat es für The Rock getan.
Wobei, wenn es natürlich wirklich Brie gewesen wäre, ich meine, nicht, dass wir sie sehen wollen, aber dann hätte es zumindest irgendwie ein bisschen.
Ja, aber
Brie ist schwanger. Oder es war John Cena, der sich verkleiden wollte.
Glaube ich nicht, aber lass uns mal hier den Blödsinn abschließen, glaube ich. Ja, nächster Kampf. Dazwischen gab es noch ein Segment mit James Ellsworth mit ganz vielen Chin-Anspielungen, die auch so leidig lustig waren irgendwie.
Ich fand, das war immer hier ganz Mick Foley kann ich nicht mehr sehen. Den finde ich furchtbar. Der kann ja nicht einmal seine Texte sauber runterömmeln. Der soll sich in seine Sitcom verkriechen. Das tut mir leid. Ich finde den einfach, der geht mir auf den Sack. Der spielt der küsst den Hintern von Stephanie mehr oder weniger und reimbelt irgendwie so rum. Aber die Chin-Jokes von Anderson Gallows waren schlecht, aber so schlecht, dass sie teilweise gut waren. Ja. Und der Abschluss vom Segment, der war natürlich echt gut, wenn man noch sich daran erinnern kann, wieso.
War das nicht das erste sogar von ihm?
Richtig.
Das allererste Mensch?
Ja. Richtig, James Ellsworth war das erste Opfer von Braun Strowman in der neuen Zeit und genau deswegen war es ja auch ganz nett, dass der so, schnell weg.
Do I know you from somewhere?
Genau, ja. Dann ist Ellsworth ja weggelaufen und am Ende hat sich ja dann auch der Kreis wieder geschlossen, wenn man dann auf das Match achtet. Ne? Deswegen,
Können wir eigentlich mal darauf eingehen, dass James Ellsworth eine verdammt coole Sau ist? Ich finde ihn so super. Ganz ehrlich, ich glaube, der tut Ambrose auch ein bisschen mehr gut, als er zugeben will.
Ich hoffe, Dean Ambrose tut alles gut, was von Dean Ambrose ablenkt.
Ja, also. Ich habe bei Ellsworth ein bisschen Angst, dass es mit dem übertreiben, weil der ist halt jetzt für einen Moment lustig. Ich glaube halt nicht, dass so ein Charakter wirklich lange funktioniert, aber.
Also zu Dean Ambrose muss ich sagen, ich würde mir sogar freiwillig eine Folge Total Divas anschauen, mit der Hoffnung, dass ich danach Dean Ambrose interessanter finde.
So. Können wir schon weitermachen, sonst werde ich hier noch.
Genau, ja. Nächster Kampf: WWE Intercontinental Championship Match zwischen dem neuen Champion The Miz und Sami Zayn. Und natürlich mit der Stipulation, dass, wenn Sami Zayn gewinnt, dann wechselt der IC-Title zu Raw. Ne? Und ansonsten, wenn The Miz Champion bleibt, dann bleibt er natürlich bei SmackDown. Ja, Kampf an sich fand ich sehr schön. War relativ klare Geschichte. Das heißt, The Miz hat die ganze Zeit das Bein bearbeitet. Sami Zayn hat das getan, was er am besten kann. Der hat mich gelitten, ganz furchtbar und gehumpelt. Ich konnte mit dem gesamten Kampf gut leben. Der ging knapp 15 Minuten. Bis auf das Ende, das fand ich doof. Ulrich, das wie war das doof, bei dir?
Das ist richtig. Zum einen natürlich, Sami Zayn weiß, wie man eine Verletzung präsentieren kann. Andere Leute können das nicht so gut, hat man ja schon bei NXT wieder. Und ja, das Match war gut, aber ich fand auch dieser Pseudo-Screwjob, er war einfach wieder, das hat ja die WWE öfters das Problem, dass dann der Gag am Schluss oder halt der Kniff am Schluss Fundament grundsätzlich ja funktioniert, aber so dumm inszeniert ist, dass derjenige, der deswegen verliert, ganz besonders blöd ausschaut. Das war ja auch immer ein Problem, wie Ric Flair immer noch am Ring rumgeeiert ist. Das einfach, wie dumm die Leute sein können. Hier ging es ja sogar nur einigermaßen, aber trotzdem, es war halt so offensichtlich und so doof. Ich meine, dass das Ergebnis so rausgeht, das fand ich völlig okay.
Ich auch.
Das habe ich null Problem mit. Und jetzt hat halt Sami Zayn ist jetzt halt wieder unwichtig. War davor aber auch schon. Also,
das ist so schade, ey.
Das ist schade. Eigentlich hätte die Stipulation sein müssen, der Loser muss zu einem anderen Brand wechseln. Ich meine, dann hätte er vielleicht sogar absichtlich verlieren können.
Der Loser muss zurück zu NXT.
Ja, oh, genau. Gäbe Schlimmeres, glaube ich.
Ja, aber das stimmt.
Zumindest für uns als Zuschauer. Aber ja, aber der Screwjob war halt einfach zu plump. Sonst an sich war es gut.
Ja. Flo?
Ich fand ihn tatsächlich, das hatte ich heute Morgen und irgendwann habe ich auch Olaf schon geschrieben. Also ich finde, dass Maryse da auf einem taktischen Level von Paul Heyman gearbeitet hat, fast schon. Weil, ganz ehrlich, sie hat genau zum richtigen Zeitpunkt die Glocke geläutet. Das fand ich sehr, sehr cool gemacht. Und es bestärkt halt einfach auch mal wieder die Richtung, die The Miz in seinem Charakter mittlerweile geht, dass er halt wirklich einfach, und ich zitiere jetzt einfach die ganzen Ring-Kommentatoren Stunde um Stunde, die werden nicht müde, es zu sagen, dass er halt einfach alles dafür tut, um den Titel zu behalten. Also, das finde ich dann dahingehend schon gut gemacht, aber es ist halt, um auch mal jetzt Olaf zu zitieren, antiklimatisch gewesen.
Ja, ja, es war ich halt so ein übrigens, bisschen, ja, entschuldige, dann du zuerst.
Zum Miss, ich glaube, das war in dem Match, oder, wo jemand sagt, Miss ist sechsfacher Intercontinental Champion.
Ja,
genau. Und da sagt jemand anderes, das heißt, er hat ihn auch fünfmal verloren.
Ja,
mein Gott. Das finde ich auch völlig konsequent, nur wenn sie mir immer erzählen, John Cena ist 15-fach, Randy Orton 12-fach, das ist überhaupt keine, die Menge der Titel Reigns, die sagt ja überhaupt nichts aus. Die sagt nur, er hat es dauernd verloren wieder. Es sagt ja eigentlich nur die Länge insgesamt was aus. Deswegen finde ich immer so lustig, dass sie einerseits immer so Wert drauf legen, dass jetzt Cena irgendwann einen Rekord brechen könnte. Ja, scheiß drauf. Es geht, die Dauer ist relevant. Deswegen, was war jetzt New Day ja die ganze Zeit
ja
so rum präsentiert. Aber und hier bei Miss ziehen sie es dann raus, so als mir kratzen an seiner Rüstung quasi. Aber nein, Miss ist großartig. Und Maryse ist auch großartig. Also das, die passen, die sind super. Und natürlich der Konflikt mit Daniel Bryan, das ist Goldgrube für SmackDown.
Eben, das macht ja auch Spaß, absolut, diese Fehde zu beobachten. Auch eben gerade, weil die sich so langsam entwickelt. Nichtsdestotrotz fand ich das Ende in diesem Fall irgendwie so ein bisschen lahm. Also klar, es hat zu The Miss gepasst, es hat auch zu dem Zusammenspiel mit Maryse gepasst. Aber irgendwie... dieser Kampf hatte eigentlich so eine Bedeutung gehabt. Ne? Das zieht sich ja, diese ganzen Cliffhanger ziehen sich durch diesen gesamten Event. Ich will, wenn ich ein Großereignis sehe, auch mal ein paar klare Matchausgänge haben und nicht immer nur denken, oh ja, die wollen mich ja eigentlich jetzt nur wieder an den Fernseher locken. Ne? Und in jedem Kampf hast du irgendwas gehabt, wo du dich danach gefragt hast, so, dieses Ding ist schon wieder nicht abgeschlossen. Weißt du, das fängt beim Opener an, das geht bei dem Kampf jetzt hier weiter, bei Kalisto gegen Dings geht's auch so weiter. Und das, du hast das Gefühl, ich stelle mir das dann auch vor, wenn ich jetzt jemand wäre, der dahin fliegt, weißt du, der dann Tausende von Dollar investiert und sagt so, komm, ich will Lesnar gegen Goldberg sehen oder hier irgendwie die großen Elimination-Matches. Und dann kommst du da hin und im Endeffekt bist du halt irgendwie in so einem Mid-Season-Finale von The Walking Dead oder sowas und weißt genau, dass es noch irgendwie weitergeht.
wobei ich mir auch jetzt in dem Zusammenhang eben auch das... vor allem dieses Match, es hatte eine große Bedeutung, aber beide stehen ja jetzt nach dem Match quasi als davor, da wie vorher. Sami Zayn ist wieder nichts und The Miz wird mit Sicherheit wieder mit Dolph Ziggler zu tun haben, weil es ja keinen anderen gibt.
Also ich vermute halt, dass es irgendwie nochmal, sag mal, dass da nochmal irgendwie eine höhere Instanz sagt, so, oh ja, diese Kämpfe sind jetzt beide nicht regulär geendet, deswegen ziehen wir uns an Haaren herbei, dass nochmal Raw auf SmackDown treffen muss.
Und die Frage ist auch vor allem, wann irgendwann mal Leute wechseln werden, weil der offizielle Draft dauert ja noch eine Weile an.
Es muss auch nicht ständig jemand wechseln.
Jack Swagger ist doch schon gewechselt, das reicht doch.
Ja, das ist mega Impact.
Der stimmt, der hätte auch in der Pre-Show antreten können. ich habe mich, also eigentlich jetzt erst recht im Nachhinein nochmal, Dolph Ziggler, der ja so tragisch quasi beschissen wird um sein großes Match, der war nicht da. Der war komplett weg. Der ist nicht einmal wirklich erwähnt worden. Der war halt einfach gar nicht da, dass der da mal, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen komisch, dass sie ihn komplett ausgeblendet haben jetzt bei diesem Pay-Per-View.
Der saß zu Hause aber und hat geweint.
Ja, wahrscheinlich. Das fand ich aber bei anderen auch. Zum Beispiel Rusev war ja auch komplett abgemeldet.
Guter Punkt.
Der hat sich seine Rippen gehalten nach dem Spear von Goldberg und so. Und dem verhunzten Jackhammer. Nein, keine Ahnung. Ich finde es aber auch nicht schlimm, wenn die mal nicht dabei sind. Also damit kann ich noch halbwegs leben. Aber klar, wenn man mal drüber nachdenkt, hätte Dolph Ziggler zum Beispiel ganz gut irgendwie ins Kickoff-Panel gepasst, um mal da...
Oder als Eingreifen.
Eingreifen haben wir schon genug gehabt, du.
Ja, aber da hat es halt, glaube ich, am besten... im anderen Ding.
Na, ich weiß nicht. Ich bin bei so Pay-Per-Views bin ich relativ puristisch. Also da muss ich nicht in 6 Kämpfen 3 Eingriffe haben oder sonst irgendwas, sondern ich bin dann jemand, der gerne, gerade bei den Großen, bei den Big Four, da will ich Entscheidungen haben und nicht erst irgendwie nächstes Jahr bei WrestleMania dann, so wie es jetzt ja zum Beispiel im Main Event gewesen ist. Ne?
Wobei ich sagen muss, bei Dolph Ziggler hätte mir ein Eingreifen nach einer bestimmten Art wesentlich mehr Wirkung und Sinn gemacht, wie bei einem anderen Charakter, der eingegriffen hat.
Absolut.
Und vor allem, weil Dolph Ziggler hätte ja auch ein moralisches Konfliktaspekt gehabt. Er will gegen Miss, aber wenn er Miss schadet, schadet er sich gleichzeitig mit. Also, oh Gott, Drama, Tragik und so. Es hätte einen Sinn gehabt, wenn sie es gemacht hätten, aber haben sie halt nicht.
Das stimmt. Ja, nächster Kampf. Traditionelles Survivor Series Tag Team Elimination Match. Großer Clusterfuck mit ganz vielen Leuten um den Ring. Team Raw bestimmt.
Sind die Regeln immer schon so gewesen?
Ja, also normalerweise ist es immer so, dass wenn du so ein Tag Team Elimination Match hast, dass dann, dass du nur einen von dem Team pinnen musst, damit beide rausgehen. Weil ansonsten wird es einfach zu viel.
Das hat mir so viel Spaß gemacht.
Dachte ich schon. Und
das hat so viel Spaß gemacht. Ich habe sogar mitgefiebert tatsächlich. Das ist eins von den 2 Matches, wo ich wirklich mitgefiebert habe.
Ich fand den Anfang super und der Schluss komplett super. Aber also der Anfang fand ich halt vor allem super, dass New Day so schnell weg waren. Das fand ich sehr erfrischend, weil ich die genau, Nase das voll, ich, voll habe.
Das meinte ich ja vorhin mit hier schnell, relativ schnell die Champions oder die gefühlten Champions aus dem Match nehmen.
Das war super. Also wie gesagt, New Day sind einfach und Gallows und Anderson haben mal zur Abwechslung nicht super doof gewirkt. Stimmt. Also es war auch einigermaßen okay, aber nur einigermaßen. Wobei, hier kurz... kurz abgeschwiffen, ich war in München ja vor Ort, da gab es am Triple, nee, ein Fatal Four-Way Titelmatch mit Golden Truth drin und wer hat den Pin fressen dürfen? Natürlich wieder Karl Anderson. Wer auch sonst. Ja. Also da habe ich mir auch gedacht, selbst auf einer House-Show in Europa wird der Club verarscht, so ungefähr.
Okay. Aber da liegt dann, da bleibt er dann eher das, der böse Charakter liegen als der gute. So ist das ja meistens so. Damit die Guten auch erhobenen Hauptes aus der Halle gehen können, sich noch den Applaus der Zuschauer abholen können und die Bösen, die verlieren und werden dann ausgebuht. Ich glaube, daran liegt das eher. Aber ich war auch überrascht, dass The Club hier wirklich mal relativ dominant dargestellt worden ist. Also zum einen muss ich ja sagen, dass ich sie ohnehin gefeiert habe, weil sie die Hype Bros rausgeschmissen haben, weil ich hasse Mojo Rawley wie die Pest. Den kann ich mir überhaupt nicht im Ring angucken.
Was?
Naja, der ist absolut furchtbar.
Ich weiß.
Ja, aber Gallows und Anderson haben die Hype Bros und American Alpha rausgeschmissen. Das heißt, meine Euphorie für Gallows und Anderson war dann auch relativ schnell wieder dahin, als nämlich American Alpha rausgekegelt haben. Ich fand das so ein bisschen merkwürdig, weil das war wieder so eine Geschichte, die sehr auf Raw gemünzt war. Weil eigentlich war die Story die ganze Zeit ja Cesaro und Sheamus. Ne? Also ungleiches Duo und innerhalb von vom Team Raw dieses Ungleichgewicht. Ne? Ich fand, das war auch wieder sehr auf Raw gemünzt, das gesamte Match. Oder war das nur mein Eindruck?
Tatsächlich. Und ich finde eigentlich auch bei den Charakteren aus Raw war eigentlich auch die Möglichkeit, eine Geschichte draus zu stricken, wesentlich stärker gegeben als bei SmackDown. Weil ich könnte mir bei SmackDown keine wirklich großartige Geschichte aktuell vorstellen, die halt so einen krassen Impact hat, wie jetzt zum Beispiel mit Cesaro und Sheamus. Ganz ehrlich, wenn man das Ende sich anguckt, ich fand es so gut. Wie erstmal, glaube ich, Cesaro was für Sheamus gefressen hat. Ich glaube, ein Kick von einem von den zwei Usos, ja. Und dann trotzdem noch trotzdem Sheamus noch mal rauskommt, ihn rettet sozusagen und am Ende dann auch noch mal Cesaro hat ja mit Sharpshooter gewonnen und dann Sheamus halt auch noch mal hinkommt und den anderen Uso abwehrt, sodass halt wirklich der andere, ich weiß nicht, einer von den zwei hat dann halt auch getappt, wodurch halt dann Cesaro und Sheamus als einzige übrig geblieben sind von Raw. Und ich fand es halt ziemlich cool, weil dadurch hast du halt wieder diese Geschichte aufgebaut. Die zwei funktionieren halt, die machen so viel Spaß. Als sie das erste Mal aufgetreten sind bei Raw, da haben wir auch einen Podcast irgendwann dazu gemacht, danach zu einem Event, wo ich gemeint habe, dass ich die zwei so großartig finde, so toll finde, dass die echt mal den scheiß Gürtel gewinnen sollen.
Ja, die haben auch. Eben, es ist auch, sie sind beide nicht so die super toll, wobei Sheamus schon noch besser, aber gut, man merkt ja, Cesaro sagt ja selber manchmal, dass er mit Englisch doch immer noch ein bisschen rumhampeln kann, aber die Mimik, die haben so eine coole Mimik, auch alleine beim Einmarsch, immer wenn dann Sheamus rauskommt, und dann geht so die Sirene los, und der so, schon wieder.
Das finde ich so gut.
Ist so großartig. Ich muss auch sagen, ich war schockiert fast, wie gut ich die Usos fand.
Ich hasse die Usos.
Ja, die sind eigentlich total langweilig, aber die waren jetzt hier, wir sind keine Publikumslieblinge, aber wir sind dann auch nicht die bemühten Heels, die waren halt einfach ein bisschen neutral und haben das relativ geradlinig runtergespult, waren aber genau die richtigen als Widerpart für die anderen beiden. Also ich fand, die haben es richtig gut neipasst und haben das echt gut gemacht und ich hätte es niemals gedacht, dass ich die Usos mal irgendwie nur einigermaßen interessant finde.
Ich hätte mir da gewünscht, dass man da ein bisschen mehr auf ein neues Tag-Team setzt und dass man zum Beispiel American Alpha eine Chance gibt, da auch eine Geschichte zu erzählen, indem man die, keine Ahnung, ein bisschen ins Hintertreffen kommen lässt, dass sie nochmal kämpfen und am Ende dann von mir aus verlieren. Damit hätte ich dann leben können. Aber es war halt sehr auf Raw fokussiert insgesamt. Das hat mich ein bisschen gestört.
War eigentlich American Alpha der Engel mit der Verletzung von Gable,
ja,
der übrigens sein Handtuch diesmal vergessen hat. Das fand ich auch traurig. War das jetzt eigentlich, das war doch eine reine Show-Verletzung, oder?
Einmal war der wirklich verletzt und da haben die quasi noch eine Verletzungsengel drumherum geschrieben, aber der war wirklich angeschlagen. Okay.
Ich dachte, ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe gedacht, das war eine Show-Verletzung, habe mal gedacht, wieso macht ihr euch diesen Engel so kaputt, weil das wäre genau der richtige Einstieg gewesen. Und dann haben sie halt Pech gehabt, dass Rhino und Slater so abgegangen sind. Ja. Und seitdem sitzen sie halt ein bisschen da. Ich fand übrigens in dem Match auch tatsächlich was mir jetzt hier bei der Survivor Series sehr oft aufgefallen ist, diese Sprünge über das Top Rope auf 15 andere Leute, die unten warten und einen dann auffangen.
Ja.
Das hat sich in dieser Show durchgezogen, so ungefähr jeder darf einmal rankommen und springt einmal aus dem Ring. Das war zu viel des Guten.
Ja, stimmt.
Ich fand die tatsächlich gut.
Ja, die sehen halt geil aus, aber die machen halt irgendwann keinen Sinn mehr, wenn es in drei Elimination Matches hast, es halt fünfmal, so ungefähr.
Ja, eben. Und dann kommt der dritte und der vierte und der wird dann aufgehalten und dann schaut der Ringrichter, ach, dann springe ich trotzdem drüber. Es ist ein cooles Element, aber nicht, wenn es fünfmal hintereinander passiert. Dann
hat nicht sogar Nia Jackson einen Sprung gemacht?
Nee, Naomi hat einen Sprung gemacht.
Nee, irgendeiner von den großen, schweren hat tatsächlich.
Ja, sogar Kevin Owens ist noch ausgehüpft.
Ja, stimmt, er war das.
Aber man kann ja auch Nia Jackson mal mit Kevin Owens verwechseln.
Nee, ich wusste nicht mehr, in welchem Match es war. Ich weiß nur, dass es irgendjemand Großes war.
also es ist so, gefühlt hat es jeder mal gemacht, ja. Aber okay. Nee, es war schon, ich habe mich gewundert, dass irgendwie die Einmärsche, ich habe immer angeguckt, ein Team hat die kurzen Einmärsche bekommen und das andere Team die langen.
Ja.
War auch ein bisschen, dass hier in dem Fall natürlich Enzo und Cass den längeren Einmarsch kriegen, ist ja nur schlüssig, weil irgendjemand muss ja seine Catchphrase runterspulen.
Ja. Ja, und bei New Days ist ja auch logisch.
Ich fand es auch ganz schön, wie sich, das ist mir so ganz subjektiv aufgefallen, wie die Anordnung war. Also Team Raw war ja eher so, als die da alle auf der Bühne gewartet haben, war das eher so der Pulk. Und Team SmackDown hat sich ja wirklich so an der Bühne entlang positioniert, ehe sie dann gemeinsam gegangen sind. Das fand ich irgendwie ganz nett. Aber insgesamt, ja, der Kampf war auch okay. Also das ist jetzt nichts, wo ich fand ihn halt ein bisschen überladen insgesamt und auch da zu viel Fokus auf ein Team und man hat irgendwie nicht genug draus gemacht, gerade um auch die neuen Teams ein bisschen darzustellen. Also dass Breezango da sofort rausgekickt werden. Klar, es ist irgendwie ein Comedy-Character mit ihrer Fashion Police und so, aber mein Gott, man kann das doch auch mal versuchen. Gib den doch wenigstens mal eine Chance und kick den nicht gleich raus. Und das dann
aber sie waren wenigstens überhaupt dabei,
ja.
Im Gegensatz zu den Wardwillens.
Ja, aber das dann ständig, dass jetzt auf einmal dieser Superkick, der ja ungefähr 50 Milliarden Mal pro Event irgendwie da durchgeführt wird, dass der nach ein paar Minuten Kofi Kingston, den Tag Team Champion, da rauskegelt. Ach, ich weiß es nicht. Das ist so ein Ding, die inflationäre Nutzung des Superkicks kotzt mich ja ohnehin an, weil die Usos verteilen die ja auch 70 Mal und jetzt hier führt er dann sofort zum Sieg. Das ist so ein Ding, das funktioniert in meinem Kopf nicht mehr einfach. Und deswegen, dass dann irgendwie American Alpha nicht vernünftig eingesetzt werden, sondern nur irgendwie da so ein bisschen eine Randfigur sind. Ich weiß nicht. Es war halt sehr auf Raw fokussiert und da hat man halt schon gemerkt, dass WWE da doch eher schaut, dass Raw eben gerade in diesen Matches gut dasteht oder auch selbst im nächsten Kampf, also im großen Elimination Tag, ja auch trotzdem gut dasteht, auch in der Niederlage. Und das hat man hier zum Beispiel verpasst, genauso wie bei SmackDown. SmackDown sah in beiden Elimination Matches, dass sie verloren haben, scheiße aus. Und Raw sah eigentlich, obwohl sie jetzt den einen Kampf verloren haben, sahen sie halt trotzdem stark dabei aus, ne? Strong in Defeat, und das war SmackDown halt nicht.
Ja, vor allem ist auch die Logik, die ersten zwei der drei Matches gehen an einen Brand. Gut, der andere kann dann nur seinen Ehrentreffer machen quasi im Idealfall, aber in der Summe haben sie schon verloren. Wenn es ein Tennismatch wäre, hätte es schon aufgehört.
Ja, natürlich.
Also fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Außer ich will eben den Engel ziehen, der eine Brand ist so viel besser, was man ja nicht will, weil man will ja beide eigentlich stärken, sollte man meinen, aber... Ja.
Ja,
das ich mag trotzdem immer noch SmackDown lieber, muss ich einfach sagen.
Ja, das sehen aber leider die Booker nicht so.
Die Booker-Tees?
Die Booker-Tees und der Vince McMahon vor allem.
Ja, also SmackDown ist runder einfach, aber...
Raw ist halt das Aushängeschild, ne? Das
ja.
Bleibt halt
dabei. Ich meine, der nächste Pay-Per-View wird wahrscheinlich auch besser wie der übernächste. Das ist eigentlich abzusehen, aber ja, wobei, wenn ich das Titelmatch anschaue. Okay.
Das TLC-Match wird garantiert lustig. Also da gehen dann jede Menge Tische zu Bruch und keine Ahnung was. Und dann gibt es den Verrat von Ellsworth an Dean Ambrose und. Ja, natürlich. Das, ja, so sieht's aus. So.
Gucken wir mal, ja.
Ab zum nächsten Kampf. Ich will, dass
er den Titel gewinnt. Punkt.
Ja, das ist mir schon klar, der wird aber nicht gewinnen.
Ich weiß.
Nächster Kampf, WWE Cruiserweight Championship Match zwischen Champion Brian Kendrick und Kalisto. Wenn Kalisto gewinnt, dann bekommt SmackDown die Cruiserweight Division. Tja.
Können wir mal bitte sagen, was das für ein beknackter Kampf war?
Also, ja, der Kampf an sich ging
Ich meine halt grundsätzlich, also der Kampf, okay, ja, typisch halt Cruiserweight, die rüpfen da rum wie Ulrich schon meinte, wie ein Flummis.
Na, Kalisto.
Aber dann kommt halt dieser dieser Baron Corbin da rein und meinte so, ja, ich scheiß halt auf alles, ist mir völlig Jacke. Und da lässt man halt einfach die Cruiserweight Division einfach so billig und so langweilig, also so unnütz darstellen, weil er sagt, da sieht mir doch ein Scheiß, ob der Cruiserweight irgendwo hinkommt oder nicht. Ich mache jetzt da einfach mal meine Storyline mit Kalisto durch, Punkt. Das fand ich so nervig und so langweilig und so blöd, dass ich tatsächlich davon am meisten genervt war, sogar mehr als vom Main Event.
Ja, es war sau doof. Ich habe ja gelesen, manche Leute sagen, es ist ja cool, dass Baron Corbin vorher Kendrick umgeschlagen hat, weil dadurch war es ein DQ. Mhm. Aber der Titel kann doch nur wechseln, hat doch durch das DQ nicht wechseln können. Also ist doch ja, eigentlich völlig wurscht, wen er jetzt umschlägt. Wenn jetzt Kalisto durch DQ gewonnen hätte, hätte sich auch nichts geändert. Also,
das ist total egal, ja.
Wieso soll ich jetzt also Corbin loben, dass er erst den anderen rund macht? Das ist Quatsch. Aber nee, ich finde, also für die Motivation von Corbin, der sagt, mir ist das doch scheißegal und die Zwerge will ich eh nicht. Ich kann es nachvollziehen. Es ist bloß für einen Arsch, weil Baron Corbin ist ein Stinker und er wird dadurch natürlich nicht sympathischer. Er ist aber als Heel auch furchtbar langweilig. Ja, jetzt, und vor allem, es macht das Programm mit Kalisto weiter, was eh schon immer langweilig war. Dass wiederum die Cruiserweight Division nicht bei SmackDown ist, finde ich zwar schade, und vor allem ist es für die Leute schade, weil die jetzt zweimal in der Woche arbeiten müssen, statt nur einmal.
Das stimmt, ja.
Weil es ja auch irgendwie absurd ist, dass jetzt 205 nach SmackDown kommt. Also man sollte es eher am Mittwoch kommen, nicht am Dienstag, wäre viel besser. Aber mein Gott, ist halt wie es ist. Aber ich habe mir dann auch gedacht, wenn jetzt die Cruiserweight Division wirklich zu SmackDown kommt, und wieso sollten die da mehr Zeit haben wie auf Raw? Die Sendung ist für Stunden kürzer.
Ja, das meine ich ja damit. Wahrscheinlich wird einfach die Stunde mit angehängt.
Das genau, also, das glaube ich halt
ja, das
auch.
Das wird ja sowieso, das ändert sich ja jetzt da doch nicht. Aber wenn sie jetzt offiziell auch noch Teil von SmackDown gewesen wären, gut, SmackDown hat einen dünneren Roster wie Raw, aber wenn jetzt also in der 3-Stunden-Sendung schon kaum Platz bleibt für die 8 Cruiserweights, wo sollen dann die 8 Cruiserweights in der 2-Stunden-Sendung den Platz finden, die auch nicht zu voll ist.
Ja, ich glaube, das wäre schon irgendwie gegangen. Also ich denke halt schon, dass das hängt halt immer davon ab, wie man es halt eben macht. Und SmackDown hat es ja zuletzt zumindest bewiesen, dass die einfach die runderen und die etwas stringenteren Geschichten erzählt haben. Ich glaube auch, dass man das bei SmackDown besser machen könnte und dass man da vor allen Dingen weniger untergehen würde. Aber da können wir jetzt hätte, wenn und aber, ne? Also ja. Mich stört eher diese ganze Geschichte, dass halt eben an den Heavyweight quasi in ein Cruiserweight-Match eingreift. Also ich weiß noch, ich war vor zig Jahren, war ich mal bei einem Event in Oberhausen und da gab es irgendwie so ein Cruiserweight Four-Way mit, keine Ahnung, ich glaube Little Guido und Spike Dudley und keine Ahnung was. Und da der Kampf war eigentlich ganz okay. Und dann kam der Great Khali rein und hat sie alle verhauen.
Was?
Ja. Und dann hast du da gesessen und denkst so, geil, ihr habt gerade den besten Kampf des Abends zerstört. Das war jetzt hier.
Das ist ja aber der Gag, dass die Cruiserweights irgendwann alle mal an Braun Strowman verfüttert werden. Aber das ist. Nee, also ich finde es halt insofern traurig, dass du das Cruiserweight-Titelmatch mit großer Bedeutung als Engelaufbau für so einen Deppen verbraten wird, der keinen interessiert. Und der ja auch niemals irgendjemand interessieren wird, meiner Auffassung nach.
Das werden wir sehen.
Vor allem, er würde dann funktionieren, wenn eben diese ganzen Zwerge doch da wären, gegen die sich durchsetzen müssen. Nicht, was der eine versprengte, der jetzt halt übrig geblieben ist, weil er versehentlich im falschen Brand gelandet ist. Wobei ja auch dieses Mini-Interview von Kendrick in der Pre-Show, wo er ihm sagt, ich habe übrigens deinen Buddy letztens besiegt, der ja die bessere Version von dir ist. Und schon der hat keine Chance gehabt. Das fand ich sehr cool, den Spruch. Ja.
Ach, aber, Kendrick hat ohnehin gute Promos gehalten in letzter Zeit, das muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Nee, aber mich nervt es halt auch, dass quasi diese beiden Matches, also diese beiden Matches abseits der Elimination-Matches und des Main-Events, dass diese beiden Dinge einfach nicht clean geendet sind. Weißt du hast zwei Kämpfe, die wirklich Konsequenzen haben könnten, also für die Brands, und die beiden sind halt irgendwie so, nee, machen wir halt hier, beim einen ist es die Q, beim anderen greift der Manager ein und damit der andere sein Schützling gewinnt. So.
Das ja, aber beim IC-Title, da hast du wenigstens direkt in der Engel befindliche Leute, die sich damit befassen.
Das stimmt.
Einer, der so quasi aus der Seite reingerätscht, so ungefähr.
Ja, da hast du vollkommen recht, da ist es auf jeden Fall verschmerzbarer. Aber trotzdem, weißt du, allein diese Konstellation, dass du zwei Kämpfer hast, bei denen es um was geht und beide enden nicht clean, finde ich ein bisschen merkwürdig.
Ja, absolut. Und können wir bitte darüber einstimmen, dass Kalisto in Zukunft mehr Promos halten sollte? Ich finde
das so super. Bitte nicht.
Ich habe mir das letzte Mal wieder die eine angeguckt, wo er so irgendwas mitten im Satz dann einfach wegrennt und rumschreit. Die war nicht so gut.
Ja, der muss halt noch ein bisschen üben. Sollen wir mal zu den guten Seiten des Pay-Per-Views kommen? So.
Oh, bitte, ja, bitte.
Dann das nächste.
Wir sind schon fertig, will ich sagen. Ach nee.
Wir müssen übrigens Shane O'Mac denken. Der ist ja gestern Nacht wahrscheinlich seine Karriere beendet.
Das glaube ich nicht.
Alter,
also, Moment, ich muss erstmal noch ankündigen. Ihr nächstes Match ist das Traditional Survivor Series Elimination Match zwischen Team Raw und Team SmackDown. Auf Seiten von Team SmackDown sind AJ Styles, Bray Wyatt, Dean Ambrose, Randy Orton und Shane McMahon. Und die treten an gegen Team Raw, bestehend aus Chris Jericho, Kevin Owens, Braun Strowman, Roman Reigns und Seth Rollins. So, jetzt dürft ihr.
Ich fand ganz kurz, Ulrich, ich muss nur kurz auf das Intro eingehen. Ich glaube, bei SmackDown sind ja zuerst mal alle rausgekommen, außer für AJ Styles. Da gab es dann mal wieder dann so eine kleine, so, hey, hier, der möchte ja angekündigt werden als The Face that runs Place oder sowas. Nee, das ist ja Cenas Spruch, oder?
Nein, hat er schon auch. Den sagt er, und The Champ that runs the camp ist sein Anhängsel.
Dann genau, quasi. Genau. Und dann dauert es ja erstmal noch 2-3 Minuten, bis Ambrose überhaupt reinkommt.
Das fand ich übrigens auch zum Kotzen, um es mal ganz kurz zu sagen. Warum kommt der Champ nicht als letztes rein und kriegt den großen Entrance, sondern fucking Dean Ambrose?
Ja gut, aber er hat ja den größeren Entrance bekommen, AJ Styles, mit der Ankündigung. Das hat ja sonst kein anderer wirklich.
So what? Ich finde, der muss als letztes reinkommen und dann die große Ankündigung kriegen und nicht die...
Ich glaube, Ambrose hat roten Bart, der sieht dann halt aus wie ein Halbkanadier, das passt dann schon.
Aber
ich
Ambrose auch nicht extra ist halt angekündigt. Special Snowflake, wie es so schön heißt.
Ja,
genau. Ja. Und ich persönlich, ich bin tatsächlich, also mir hat der Kampf echt sehr viel Spaß gemacht. Der hat richtig viel Spaß gemacht, vor allem wegen halt der einen Situation mit Ambrose, mit Rollins, mit Reigns. Ich saß auf dem Sofa und hab einen Yes-Chant gemacht, alleine in meiner Wohnung.
Das kleinste Yes-Movement der Welt.
Ja, aber ich hatte so Bock drauf. Ich weiß, Ulrich, du magst es nicht, du kannst das nicht leiden, aber ich freue mich da halt drüber, weil ich das tatsächlich so geil fand.
Ich fand halt, also ich muss sagen, mir war dieser, ich habe ja, bevor das Match losging, immer, oh Gott, also es ist jetzt 3 Uhr, sie dauert noch 2 Stunden, diese Veranstaltung, es sind nur noch 2 Matches, wie soll das gehen? Und dann dauert dieses Match tatsächlich fast 1 Stunde. Ich fand es gleichzeitig viel zu lang und es war trotzdem noch viel zu, und Längen, und es war trotzdem zu viel drin. Und ein paar Sachen, die ich gerade vor einer halben Stunde schon mal gesehen habe. Eben gerade diese Ambrose-Geschichte, die wäre interessanter gewesen, wenn ich nicht die gleiche Motivation just gerade vorhin schon mit Baron Corbin gesehen hätte. So nach dem Motto, meine eigene Rache ist mir wichtiger wie mein Brand. Das hatte ich genau im Match davor schon mal.
Ja, aber da macht es tatsächlich mehr Sinn sogar, finde ich.
Und hier macht es überhaupt keinen Sinn. Ich mache mit meinen Buddies zusammen was und ich meine, ich habe mein Titelmatch doch eh schon angekündigt und da aber lieber was?
Es ist der Lunatic Fringe, vergiss das nicht, der darf
ja,
das.
Ja, ich bin halt ein irrer Gestörter. Das ist sein ganzer Charakter, er ist ein Depp. Also,
er ist halt nicht ganz zurechnungsfähig, sagen wir es mal so.
Und darf halt mit René Young, was ja inzwischen offiziell Kanon zugegeben ist, ne, immerhin. Was? Aber
wann? Das ist schon ewig lang.
Ach so, Total Divas.
Okay. Ja, also in Total Divas wird es ja auch thematisiert, ganz, weil er da tatsächlich auch dabei ist. Deswegen habe ich ja gemeint, da würde ich
vielleicht meinen. Jetzt muss ich Total Divas schauen.
Ach nein, musst du nicht. Also, guck dir lieber NXT an, Mann.
Ich muss jetzt Total Divas
schauen. Nee, du musst nicht Total Divas schauen. Nee, ich fand tatsächlich diese...
Dann fragst du auch, wieso hört sich denn Lana da plötzlich so amerikanisch an? Echt? Gibt ja auch Leute, die sich wundern, dass ihr fake-amerikanischer Akzent so gut ist.
Ja, die hat ja auch... sag mal, auch während der Zeit, als sie mit Dolph Ziggler da irgendwie zusammen war im Ring, hat sie auch ihren Akzent abgelegt, also das ist Wrestling, verdammt nochmal, da muss man leben. Ich fand aber gerade diese ganzen Zwistigkeiten, fand ich ehrlich gesagt ganz nett. Also klar, wenn man drüber nachdenkt, macht es irgendwie keinen Sinn, aber ich fand gerade, dass man diese Fehde mit AJ Styles, den Ambrose weitergeführt hat, fand ich okay. Ich fand diesen Anfang mit Braun Strowman, wo man ihn als absolut dominantes Monster dargestellt hat, fand ich super cool. Und genauso geil fand ich es auch, dass dann Ellsworth am Ende dafür gesorgt hat, dass Strowman rausfliegt, weil er unterm Ring seinen Fuß festhält. Und dieser Moment...
Das war super,
ja. Dieser Moment, als Strowman da, nachdem er da diesen Elbow von Shane O'Mac durch den Tisch genommen hat, als er wieder reinsteigen will und merkt so, oh, da hängt was an meinem Fuß. Und er guckt halt runter. Und da siehst du nur so 2 Hände, die sich an seinem Fuß festhalten. Das fand ich super. Das war super gut. Dann zieht er halt so das Bein raus und dann kommt er halt dann eben Ellsworth hinten dran.
Das war super, ja. Das war so mit das Beste. Und natürlich dann die Rache am Schluss, so nach dem Motto, und jetzt kleiner Zwerg, mache ich dich nochmal richtig platt.
Genau.
Schmeißt das war richtig
durch die
gut.
Tische durch.
Wobei ich da auch komisch, war das vor oder nach dem Shane? Das war vor, bevor Shane ging.
Ich glaube, das war vorher. Ja.
Da wird also Ellsworth durch den Tisch geschmissen und liegt da, als ob er kaputt ist und keiner juckt so ungefähr.
Die waren beschäftigt.
Ja, die waren alle beschäftigt, aber und dann gut, das Aus von Shane, das fand ich auch irgendwie so
Alter.
komisch, abrupt. Da, Moment, war jetzt was oder war.
Lass mal eins nach dem anderen. Lass mal, bevor wir jetzt zu Shane und Mac springen. Was ich noch merkwürdig fand, war diese Situation mit Kevin Owens, dass der da auf einmal reinkommt und AJ Styles mit der List of Jericho niederschlägt. Ich finde, das ging viel zu schnell. Also, dass sich da Kevin Owens hat provozieren lassen und dass dann diese List of Jericho auf einmal so eine Mega-Rolle im Match spielt, fand ich ein bisschen merkwürdig. Muss man so auszudrücken. Das war ja dann sozusagen die Übergangsphase, bevor dann dieser Shane McMahon Roman Reigns Spot kam. Und da muss man einfach sagen, dass Shane McMahon ist ja einfach komplett wahnsinnig, ne? Also muss man so
Alter,
sagen.
ich saß gestern vorm Fernsehen und dachte, der Typ stirbt mir jetzt hier weg. Also der Flying Elbow war ja noch okay. Das macht er immer eigentlich. Also vom obersten Ringseil oder vom Ringposten im Announcement Table. Aber danach halt dieser, ich weiß, wie heißt denn eigentlich der Move, den er danach macht? Das ist ja einer seiner
Er
Signatures,
wollte
gell?
eigentlich einen Coast-to-Coast zeigen, also den Dropkick gegen den in der Ringecke liegenden Roman Reigns, wo du quasi einmal von der
Genau.
einen Ringseite zur anderen springst.
Genau, und er macht halt diesen Move und Reigns, Superman fucking Reigns, macht halt einen Spear und knallt den Typen halt so dermaßen auf den Boden. Er fängt ihn halt in der Luft ab und er knallt halt sowas von krass mit dem Hinterkopf auf den Ringboden, dass ich denke, okay, ich habe gedacht, okay, jetzt blutet der Typ, der hat eine Platzwunde, der ist tot, der steht nicht mehr auf. Hat es trotzdem noch geschafft, den Countout zu vermeiden, also nicht den Countout, sondern den Pin zu
Ja,
vermeiden,
das war aber nicht
aber hat er den
geplant.
eigentlich?
Ja, das war aber
Ich
nicht
glaube, die haben den
geplant.
abgebrochen, gell?
Nee, nee,
Also
sondern er
die
hat.
Kommentatoren haben gesagt, der Ringrichter hat den Pin-Count
Nee, nee, nee,
abgebrochen, weil er gesehen hat, der ist platt.
er hat die Schulter oben gehabt tatsächlich. Also er hatte noch die Schulter oben gehabt, aber er wurde dann halt disqualifiziert und das kann ich mir halt einfach nur so vorstellen, dass es halt eher ein TKO war.
Nee,
Also dass er
der.
halt einfach so weg war, dass man ihn halt einfach raustragen
Man
musste. Aber
muss da
es war
ganz
kein X
klar,
sein, oder?
nee, man, nee, da muss man ganz klar sagen, also das war eigentlich geplant, dass Roman Reigns Shane O'Mac da rauskegelt mit dem klaren Pinfall. Das Problem war, dass Shane McMahon anscheinend irgendwie so neben sich war in dem Moment, dass er halt reflexartig seine Schulter hochgezogen hat. Das passiert häufig, da gibt es auch diverse andere Beispiele aus der Wrestling-Geschichte. Ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Last Man Standing Match zwischen Cactus Jack und dem Sandman, wo der Sandman
Stimmt,
auch
wo
ausgenockt war und immer wieder aufgestanden ist und Mick Foley alles versucht hat, ihn dazu zu bewegen, dass er doch liegen bleibt und solche Sachen. Das ist ein typischer Reflex gewesen. Aber der Ringrichter hat halt dann irgendwann gesehen, als Shane McMahon halt die Schulter unplanmäßig hochgezogen hat, hat der Ringrichter gesehen, so, okay, hier stimmt was nicht. Und hat sich dann kurz gegen versichert, so, hallo, bist du da? Alles gut? Und da kam dann eben raus, dass er offensichtlich nicht mehr da war. Und dann hat er einfach ihn rausgenommen aus dem Kampf. Also es war kein
dann
TKO oder sonst
ist halt
irgendwas,
aber
sondern.
halt. Ja, also ich denke, also der Typ war K.O.
Ja,
Also
ja.
das war ein technischer K.O. Einfach faktisch so. Aber so wie der halt mit dem Hinterkopf auf die Matte aufgeschlagen ist,
So ein
alter
bisschen wie
Schwede.
der Enzo bei, was war's, vor einem halben Jahr, wo es ein Enzo so K.O.
Ja,
geschossen
ich weiß,
hat.
was du meinst. Ich weiß auch
Aber
nicht mehr, was ich meinte.
ist der nicht auf den Ring-Apron noch geknallt sogar?
Nee, das war, glaube ich, nur der Boden sogar. Aber der ist
Okay,
halt dann
aua.
rausgelutscht und am Boden gelegen und dann haben sie es nicht gleich gemacht. Aber was mir auch einfällt, kurz davor war doch irgendein Spot im Ring mit Shane und Seth Rollins, glaube ich, wo sie mal mit voller Lautstärke die Ansage ins Mikro plärrt haben, dass jetzt ein Small Package gemacht wird. Das
Das
hört man. Da hörst du
habe ich gar
ganz
nicht mehr
genau,
drauf
ganz
geachtet.
laut jemand Small Package rufen, kurz bevor er dann wirklich das Small Package versucht an Shane.
Ja.
So, klar, Leute, die es nicht jeden Tag machen, die müssen sich ein bisschen mehr absprechen, aber dass das so deutlich aufgefangen wird, war auch, habe ich auch noch nicht oft erlebt, aber war nur eine Kleinigkeit,
Musst du
aber
häufiger John
nee.
Cena-Matches gucken?
Ja, ich
Ey,
weiß,
er
ja.
kommt, das war ja nur mit Styles einmal. Das zweite
Nee.
Mal war ja wesentlich
Nee, nee,
besser.
nee, weil John Cena ist doch schon sehr häufig. Aber das ist ja auch egal. Man muss ja, was ich halt ganz cool fand, das habe ich dem Flo heute schon geschrieben, als dann Shane McMahon dann irgendwie dann so Richtung Umkleide gebracht worden ist, dass Randy Orton, während sich ja, das hast du ja auch gemerkt, das sind ja alle Wrestler sofort aus dem Ring gegangen in der Situation, einfach um, das ist halt so eine typische Geste, wenn irgendjemand im Ring verletzt ist, um quasi die Aufräumarbeiten nicht zu behindern. Ne? Da waren ja auf einmal alle draußen und haben draußen irgendwie ein bisschen was gemacht. Und Randy Orton ist ja dann, das hat man nur ganz kurz im Moment gesehen, da ist er dann zu der Familie und zum Sohn von Shane McMahon gegangen und hat ihm kurz gesagt, irgendwie so nach dem Motto, ja, ist nichts passiert, der war nur bewusstlos oder sonst irgendwas und hat ihn kurz beruhigt. Das fand ich eine sehr coole Geste von Randy Orton. Nur so
Ja,
am Rande.
ich mag tatsächlich Randy Orton mittlerweile echt, mittlerweile dadurch, dass er bei der Bryant, oder ja, bei der Wyatt Family dabei ist, finde ich ihn mittlerweile eigentlich ganz nett, tatsächlich. Ich fand ihn vorher voll nervig, mittlerweile ist er okay für mich.
Ich muss leider sagen, dass alles, was mit der Wyatt Family zu tun hat, für mich ein schwarzes Interessenloch ist.
Ja, okay.
Und ich meine, da passt also fast Randy Orton ganz gut dazu, weil ich den auch relativ langweilig finde. Also nett, dass ich ihn schlimm finde. Ich meine, das Beste an Randy Orton ist halt sein Move. Ist halt leider so.
Ich finde, der war übrigens auch sehr cool, dieser über den Table gerutschte RKO gegen Braun Strowman. Fand ich auch sehr nett.
Aber hast du auch gemerkt, dass er sich den Arsch aufgerissen hat? Wortwörtlich. Er hatte dann am rechten Hinterteil hat er dann angefangen zu bluten.
Echt? Schramme. Also irgendwie. Also was mich aber bei Randy Orton jetzt im Rahmen, nachdem ich Raw und SmackDown nicht so groß anschaue, ist der ganze Build-up seines gehirngewaschenen Hinzustoßens an mir ein bisschen vorbeigegangen. Ich wusste zwar, dass es so ist, aber ich habe es nicht so wahrgenommen. Aber was mich ein bisschen irritiert hat, ist Randy Orton, wieso hat er nicht irgendwie ein visuelles Zugehörigkeitsdesign bekommen zur Family, dass er halt eine Weste trägt oder irgendwas. Der kommt ganz normal mit seinem Höschen rein und schaut aus wie immer, ist aber jetzt eigentlich ein Braid-Sklave quasi.
Ja. Also, der lässt sich ein Bart wachsen.
Ja, der müsste halt, also wenigstens die Klamotten, die 2 Wochen, wo Daniel Bryan Gehirn gewaschen war, der hat so ein Outfit angehabt. Gut, der hat natürlich auch den Bart schon gehabt, aber trotzdem, da finde ich, da fehlt mir ein bisschen der Zusammenhang, aber das natürlich dann das Teamwork im Zuge dieses Matches, das hat gepasst.
Ja.
Aber ich finde, da fehlt die visuelle Zugehörigkeit noch ein bisschen, wobei man jetzt auch streiten kann, ob das optische Design der Wyatt Family irgendwie toll aussieht. Ich finde ja leider nein, aber das passt zum Charakter, aber es sieht halt trotzdem nicht toll aus.
Ja, das stimmt schon. Aber egal. Aber ich war sehr positiv überrascht, dass dann die Wyatt Family am Ende gewonnen hat. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass jetzt Rollins und Reigns die Shield-Stärke wieder aufleben lassen und die beiden einfach wegbügeln.
Da können wir einfach mal kurz, da haben übrigens apropos Shield, mal kurz auf den Moment mit Ambrose und Styles eingehen.
Ja.
Es war ja so, dass im Endeffekt Styles irgendwann noch sozusagen aktiv war und dann kam aber plötzlich hier Ambrose rausgerannt, also hier, ich weiß nicht, Eingriff Nummer 15 heute an der Tagesordnung.
Gefühlt, ja.
Ja, genau, stürmt halt rein und macht halt auf, schlägt halt auf Styles ein oder prügelt halt auf Styles ein, also seinen eigenen Teammate. Das hat halt aber auch der Grund, dass Ambrose tatsächlich die erste war, der rausgeschmissen worden ist und Styles halt die ganze Zeit am Ring saß und hätte eigentlich angreifen können, aber er hat nichts gemacht. Also er hat eigentlich wirklich zugesehen, dass Ambrose als erstes aus dem kompletten Match rausgenommen wird, was ihm halt ziemlich sauer aufgestoßen ist anscheinend und dann halt er rausgerannt ist und halt auf Styles eingeprügelt hat. Das und dann kam halt natürlich erstmal die Schiedsrichter raus, dann die Security hat auf ihn eingeprügelt und ja, dann kam es zur Shield-Reunion fast schon.
Ja.
Also ich finde, ich kann AJ Styles natürlich verstehen, weil mit so einem gestörten Irren will ich auch nichts zu tun haben. Aber ich kann auch natürlich Ambrose in seinem wirren Treiben auch verstehen, aber nicht im Rahmen von, ich koste meinem Brand alles und den Typen, mit denen ich eigentlich eh nicht so mag, aber in dem Fall tue ich schon. Also ich weiß nicht, also ich meine, dass natürlich diese Shieldbomb dann ein hübsches Element war, aber irgendwo.
Wie gesagt, ich saß mit meinem Yes-Chant in meinem Wohnzimmer und hab mich gefreut morgens um 3:30.
Ja, das ist natürlich auch wenn du live in der Halle bist, das ist natürlich ein toller Moment und so. Aber
ich will endlich, weißt du, ganz ehrlich, lass den Ambrose TLC verlieren und dann rüber zu Raw wechseln und dann hast du irgendwann wieder nächstes Jahr Shield. Oh. Punkt.
Warum denn immer Shield?
Weil Shield cool ist.
Ach. Wenn ich dafür Cesaro und Sami Zayn bei SmackDown bekomme, dann finde ich, das ist ein cooler Deal. Sollen wir machen.
Aber ich glaube, Cesaro kriegst du ja nur mit Sheamus momentan.
Ja, ich nehme ihn auch mit Sheamus. Das ist okay. Ich war zwar kein Fan von der Auflösung von dem Best of Seven und dass sie dann quasi ein Team sind, aber die funktionieren einfach gut zusammen.
Ja.
Deswegen, ich nehme sie auch gerne beide, aber eigentlich hat ja SmackDown eh schon mehr als genug Tag-Teams. Ja, wenn sie auch mehr an der unteren Skala zu viele haben wie in der oberen, ist auch richtig, aber gibt's ja zumindest.
Ja.
Aber
naja, und jetzt haben wir ja also quasi ja noch ein neues Tag-Team mit Bray Wyatt und Randy Orton, die sich ja dann auch relativ eindeutig durchgesetzt haben hier zum Kampfende. Mit Eingreifen von Luke Harper natürlich auch, der da noch mitgemischt hat. Aber ich war halt wirklich dann in dem Moment überrascht, dass man da, dass dann SmackDown doch noch den letzten Kampf gewinnen durfte hier und dann immer noch dann den Ehrentreffer machen durfte.
Ja, eigentlich, ich habe eigentlich darauf gewartet, weil die haben ja die ganze Zeit so oft Schnauze gekriegt und irgendwann, irgend bisschen was muss man denen ja geben, weil sie sonst den Brand total als B-Marke runterwurschten. Und das wäre dann, wenn ich was den Brand-Split in irgendeiner Form machen will, dann ist es ja eher ungeschickt, wenn ich sie zu unausgeglichen daherkommen lasse. Wobei ich, was ist eigentlich, wie lange ist eigentlich Eric Rowan verletzt?
Keine Ahnung, der ist, glaube ich, noch eine ganze Zeit lang da nieder. Ja,
wenn der nämlich dann auch wieder da ist, dann haben sie ein paar zu viele Wyatt Family Leute.
Ja, dann haben wir wieder 4. Also waren sie ja schon mal.
Passt eigentlich.
Ja, vielleicht da noch
ganz kurz. Ich war noch zu viert schon zu viel, finde ich. Aber mein Braun hat ja nichts gemacht, solange in der Family war. Jetzt als Einzelcharakter kriegt er ja ein bisschen was zu tun quasi.
Ich finde, den haben sie auch sehr gut untergebracht aktuell. Also Braun Strowman macht mir momentan wirklich Spaß, wie sie ihn präsentieren. Und ich wollte gerade ganz kurz noch ansprechen, es gab ja auch nochmal die nächste Version des Super RKOs von Randy Orton, nämlich als Seth Rollins den Big Splash zeigen wollte. Und dann gab es den RKO aus dem Big Splash gegen Seth Rollins heraus. Das war schon wieder ein cooles Ding.
Musste ich tatsächlich an WrestleMania denken, wo Orton Rollins auch mal in der Luft aufgefangen hat.
Genau.
Den fand ich damals noch ein bisschen stärker. Dieses Mal hat er sich ja nur fallen gelassen. Damals ist er eben noch entgegengesprungen halbwegs. Aber das sieht immer geil aus, wenn er den RKO in der Luft ansetzt. Ja. Ziemlich, ziemlich cool.
Damals war das ja aus dem Curbstomp heraus, dass er dann quasi hochkatapultiert worden ist und dann in den RKO hinein. Ja.
Apropos, können wir noch mal kurz auf Braun Strowman eingehen, dass er halt wirklich einen Flying Dropkick gezeigt hat. Den fand ich ziemlich geil.
Der hat mich nicht so überrascht, den hat er schon in Oberhausen gezeigt. Höhö.
Ja,
Big Show. Nee, aber ich finde ihn echt cool. Also ich finde, der bewegt sich überraschend gut im Ring. Wirkt auch jetzt nicht so komplett fehl am Platz irgendwie, dass du Angst haben musst, dass der die Leute verletzt. Sondern macht das, was er kann, das macht er gut und er bewegt sich dabei auch noch überraschend schnell, was halt dann immer wieder so für Überraschungsmomente sorgt und wo wirklich Momente einfach, wo Leute O's und A's ausstoßen, wenn zum Beispiel der einfach mal seinen Gegner in der Ringecke squasht und irgendwie einmal quer durch den Ring Anlauf nimmt, das sieht halt einfach geil aus, wenn das so ein Riesentyp macht, ne?
Der war in Oberhausen.
Ja.
Denn in München war da nicht Sauerei. War ich Jericho in Oberhausen?
Jericho war auch in Oberhausen.
Der war in München auch nicht. Ich habe ihn sehr vermisst, aber okay, dafür haben wir Tim Wiese, immerhin.
Den haben wir nicht gehabt.
The Machine.
Ja, das ist übrigens auch was, wo man drauf eingehen könnte. Glaubt ihr jetzt, dass Owens und Jericho jetzt schon kaputt gehen oder ob das noch ein bisschen zieht?
Ich glaube, das zieht sich noch ein bisschen. Also mindestens noch bis was haben die? Die haben hier, nee.
Roadblock.
Die haben Roadblock.
Roadblock ist das nächste.
War nicht im März erst Roadblock?
Ja, ja.
Dieses Network-Special hieß doch auch Roadblock.
Ich glaube, das war im Februar, oder? Ich weiß es nicht mehr genau.
Roadblock ist ja, glaube ich, eines der zwei Events vor WrestleMania sogar.
Ja, das war das Überbrückungsevent vor WrestleMania, meine ich.
Ja, zuletzt war das so. Jetzt diesmal ist es halt so, dass sie das vorm Rumble bringen, quasi.
Oh, auf den Rumble, ich
habe mich nur gewundert, dass es jetzt im gleichen Jahr quasi zweimal gibt, aber es war das erste Mal, war ja kein offizieller Pay-Per-View. Das zählt, das sind ja im Network auch unter Network-Special, glaube ich. Nee, also ich glaube, da ziehen sie es mindestens bis dahin, was ich auch völlig okay finde. Also alleine wegen diesem Pre-Show-Promo mit Tom Phillips, der so göttlich wieder war, das darf man nicht so schnell aufgeben. Das ist einfach zu gut.
Ja. Meint ihr, der Titel wird nochmal zwischen Owens und Jericho gewechselt?
Kann ich mir tatsächlich vorstellen, aber ich bin mir da nicht sicher. Wenn ich da was zu melden hätte, würde ich erstmal Owens da lassen und Jericho wird ja wahrscheinlich auch irgendwann wieder auf Tour gehen mit Fozzy oder sonst irgendwas. Ich glaube, dass der Titel erstmal da bei Owens bleiben sollte und dass er auch mal noch ein paar große Titelverteidigungen
kriegt. Außerdem, wie lange willst du denn noch warten, bis Roman Reigns endlich wieder den Titel kriegt? Ich meine, hallo.
Das wird er nicht machen. Also Reigns ist, ganz ehrlich, bis so lange wie die Leute so buhen, da kriegt eher Cena seinen 16. Titel.
Ist eigentlich anderes Brand, von daher ist das relativ Wurst.
Ach so, ja, stimmt, Cena ist ja nicht mehr bei Raw.
Ist eigentlich nicht Title versus Title oder ist es nur so ein Gerücht aktuell?
Ich noch. Glaub da nicht dran. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es irgendwie, dass Cena bei WrestleMania sein, irgendein Title-Match gegen AJ Styles oder gegen einen anderen Champion dann bekommt. Das ist mein Tipp.
Ich kann mir vorstellen, dass Cena bei WrestleMania den Taker beurlaubt.
Es ist möglich. Es gibt ja auch Gerüchte darum, dass der Taker erst AJ Styles den Titel abnimmt und dann gegen John Cena. Tada.
Das würde sogar Sinn machen.
Warten wir mal ab, wie das ist. Und sollen wir mal langsam zum Main Event hier springen?
Langsam zum Main Event?
Genau.
Ich fand's super. Also auf einer gewissen Basis fand ich super.
Also,
aber nur auf einer gewissen.
Wir können es ja ganz kurz machen. Das ist Goldberg gegen Brock Lesnar. 86 Sekunden. Zwei Spears, ein Jackhammer und dann haben sie Brock Lesnar weggebügelt. Goldberg gewinnt sein Comeback-Match und posiert mit seinem Sohn im Ring, der aus irgendwelchen dubiosen Gründen kein T-Shirt trägt.
Das fand ich so lächerlich.
Also ich meine, Body-Shaming ist ja eine schlechte Sache, aber ich frage mich schon, was sich der Herr Goldberg dabei gedacht hat, dass er seinen Bub so einen Selbst-Fremdschämen-Moment für sein Leben hat aufdrücken müssen, weil der hat einfach keine Physis, die die in dem Alter wirklich irgendwie, wie soll ich sagen, empfehlenswert aussieht.
Also es ist ein 10-jähriger Junge vor allem. Also das, warum muss der mit nacktem Oberkörper im Ring stehen? Das ist doch,
ja, ich meine, Wrestling ist. Er hat ja seinen Vater gesehen, aber da muss man doch auch nicht nur oben ohne Ende durch den Ring spazieren führen. Also es war das Ganze. War schon, also ich fand an diesem Match aber immerhin beeindruckend, dass wenn Lesnar will, dann kann er sehr gut sellen.
Ja, natürlich, ja.
Und das hat er wirklich, das war sehr beeindruckend. Ich habe mich zwar, den ganzen Sinn und Zweck dieser Aktion begreife ich immer noch nicht, außer sie haben Goldberg doch noch für 2-3, was jetzt wohl so sein wird. Irgendwann wird er schon wieder auftauchen, spätestens beim Rumble, spätestens bei WrestleMania, aber es ist natürlich schon sehr merkwürdig, dass Brock erst alles wegbügelt und dann von so einem halbgaren Rentner quasi in Rekordzeit umgenietet wird. Also,
er ist exakt 10 Jahre älter als Lesnar.
Ja, aber er ist seit 12 Jahren, hat er nichts mehr gemacht. Er erzählt die ganze Zeit, dass er verletzt war und überhaupt was und überhaupt und so und so. Und sein Kauterbug ist unappetitlich, aber das hat man ja auch.
das ist richtig.
Ja, aber ich fand es eigentlich, also ich war extrem überrascht, weil das halt wirklich 1:25 gedauert hat, bis das Ding vorbei war. Und krass war halt auch dadurch, dass halt der Pay-Per-View halt einfach eine halbe Stunde früher geendet hat. Also ich weiß nicht, ich hätte mir eigentlich auch gar nicht irgendwie was Großartiges vorstellen können zwischen den zwei, weil ich weiß nicht, ich glaube eher hätte ich noch getippt, dass Lesnar halt Goldberg komplett verballert, also ihn komplett kaputt haut. Aber jetzt, so wie das Ende halt dargestellt wurde, war das, glaube ich, nicht sogar eine Reminiszenz an seine Streak, die 178-0?
173-0.
173.
Weil das, klar, kann man das halt sagen, dass das so in der Art war. Also es wird ja auch Gerüchte, das haben ja heute dann auch die ersten Geschichten irgendwie den Umlauf gemacht quasi, dass sich Goldberg und Lesnar, die sind wohl auch privat miteinander befreundet und ist wohl diese Streak, ist wohl tatsächlich der Grund gewesen, weshalb man dann auch Goldberg so klar hat gewinnen lassen. Und da war auch Brock Lesnar anscheinend mit d'accord und hat gesagt, ja, nee, machen wir so. Und es ist so, wie du es gerade gesagt hast, Ulrich, also heute gingen dann auch die ersten Nachrichten rum und da heißt es auch, dass Goldberg nicht nur für einen Kampf da ist, sondern, so wie ich es ja schon seit langem gesagt habe übrigens, wollte ich nur mal so erwähnt haben, nein, dass er halt ein längeres Programm fährt. Und es wird jetzt halt gemunkelt, dass er entweder beim Rumble mit im Rumble-Match ist und dass es dann eben noch, oder dass es da nochmal zum Kampf kommt, oder dass dann eben wirklich nochmal ein WrestleMania-Match und dann ein wirkliches Match zwischen den beiden geben soll. Also wir werden von Goldberg noch ein bisschen länger was sehen. Und wieso das jetzt endgültig so gekommen ist, ist halt noch nicht ganz so klar. Ob es jetzt einfach nur aus dem Grund ist, dass Goldberg, ja, ein längeres Programm fährt, oder auch, es hieß ja auch, er sei verletzt, ne? Also, dass er sich da beim letzten Raw angeblich eine Schulter verletzt haben soll. Vielleicht ist es doch schlimmer als gedacht. Vielleicht war er doch nicht in der Lage, ein langes Match zu worken. Man weiß es nicht. Fest steht halt nur, dass ja, Goldberg Brock Lesnar da in 1,5 Minuten weggebügelt hat. Und das,
aber wie?
Ja, und dass wir halt eben anscheinend Goldberg noch ein bisschen länger zu Gesicht bekommen als eigentlich geplant. Und ich weiß noch nicht, ob ich darüber lachen oder weinen soll.
Also, die Sache ist halt, die ganze Zeit mir im Hinterkopf rumgeistert, ist halt einfach die Undertaker-Geschichte. Du hast jetzt halt einen Lesnar gehabt, der 3,5 Jahre alles weggebügelt hat, der die verdammte Streak, also die wirklich richtig krasse Streak halt einfach mal so beendet hat. Und dann wird der halt einfach von Goldberg, der sich halt mit Roman Reigns, der ja auch eigentlich ein Powerhouse ist, irgendwie, weiß er sich, eine halbe Stunde in WrestleMania prügelt und halt einfach weggebolzt wird. Also wirklich, einfach wirklich wegbolzt. Er hat ihn einmal in die Ecke getrieben, war weggeschuckt, dann ein Spear, zwei Spear, Jackhammer, Punkt. Und dann mit halbnacktem Kind durch die Gegend rennen. Also ich weiß auch nicht.
Ja. Also ich fand's gut, dass es so schnell aus war, weil ich nach 3,5 Stunden schon keine Lust mehr habe. Und schon gleich, und vor allem, ich glaube, das war die bestmögliche Matchqualität, die man sich hat vorstellen können. Und das sagt dann leider schon viel aus über dieses Match. Aber mir graust ein bisschen davor, wer nächstes Jahr der Stunt-Promi bei 2K18 ist, den wir dann auch wieder für sowas
abbekommen. Hogan ist ja wieder da bald.
Oh, das wird auch gruselig. Ja, aber ich meine, Goldberg gegen Hogan, das ist auch nett. Und dann kriegt man den Fingerpoke of Doom 2. Ah, nee, das war ja Nash. Ups, ja, pardon. Ja. Okay.
Habe ich auch durcheinander
Nash,
gebracht.
Nash gibt's doch auch noch. Holen wir den mal wieder. Also das wird, aber am besten wäre natürlich Buff Bagwell immer, aber egal.
der hat mit seinen, ist er nicht hier irgendwie Begleitdienst oder sowas, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche? Ich meine, der macht doch heutzutage
das
sowas.
Kann sein.
Ja. Also ich,
das kann gut sein, ja.
Ich finde auch, also dieser Aspekt von wegen, man hätte mit einem Sieg über Lesnar auch einen Jungen overbringen können und einen Jungen in eine bessere Position bringen können, da Es ist halt so schwierig. Also, wir haben da letztes Mal schon mit David ja auch so lange drüber gesprochen. WWE hat sich einfach mit dem Lesnar-Charakter halt in eine Sackgasse gebracht. Der war einfach so groß und so unbesiegbar, dass jeder andere aus dem Roster eigentlich fast schon ja, zu klein dafür wirkt, als dass er ihn hätte schlagen können. Meine Theorie, das habe ich heute auf Twitter irgendwie geschrieben, meine Theorie wäre halt gewesen, dass man da sozusagen einen Streak-Killer, also jemanden, der den Streak-Killer erledigt, hätte aufbauen können. Mein Wunsch wäre da ein Seth Rollins gewesen oder sowas oder von mir aus auch ein Kevin Owens, aber ja, ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung war und ich weiß aber auch nicht genau, was der Plan dahinter ist. Von daher, vielleicht erleben wir noch einen geilen Moment bei WrestleMania oder sonst irgendwas, aber letztlich, ich habe heute auch vorm Fernseher gesessen und war komplett schockiert und WWE hat es halt wieder geschafft, einen Moment zu kreieren und ob der jetzt positiv oder negativ ist, da bin ich mir noch nicht 100% sicher.
Also ich finde halt auch, dass Brock irgendwo, der hatte ja aber auch Verschleißspuren. Ich fand das Match mit Orton war irgendwie so, abgesehen vom Schluss, dem blutigen, war das auch so komisch. Das hat niemandem was gebracht. Und jetzt hat er verloren. Also die Frage ist, was machen sie mit Brock jetzt weiter? Der kann ja eigentlich nur noch also gefühlt nur ein Programm mit Goldberg fahren, weil alles andere momentan irgendwie widersinnig wirkt. Mit
Ja.
wem soll er sich denn auseinandersetzen? Also gibt ja keinen.
Nee, ich glaube halt auch, das wird jetzt noch ein. Das wird sich jetzt bis WrestleMania ziehen und dann gibt es nochmal Lesnar gegen Goldberg. Also, entweder, also wenn Goldberg im Rumble antritt, dann wird Lesnar dafür sorgen, dass Goldberg irgendwie rausfliegt. Wenn Lesnar irgendwie so ein Match hat, es wurde ja irgendwie gerüchtet, dass es eventuell Lesnar gegen Shane McMahon beim Rumble geben sollte, wobei ich das jetzt nach der Verletzung von Shane McMahon arg bezweifle. Aber wenn es das geben sollte, dann wird Goldberg da garantiert auch irgendwie eingreifen. Also ich gehe davon aus, dass wir das noch mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal, irgendwie Lesnar gegen Goldberg sehen werden, bis dann irgendwie diese Serie beendet ist. Und das.
Aber war nicht Lesnar gegen Shane, war das nicht WrestleMania gerüchtet?
Ich
Sogar?
habe das jetzt auch mit dem Rumble gelesen, aber hey, Gerüchte sind
Ja.
Gerüchte und die können sich auch genauso schnell wieder ändern.
Naja, bis WrestleMania wird er ja schon wieder fit sein.
Das hoffen wir es mal. Ich hoffe, dass der überhaupt überlebt. Das ist ja
Ach, jetzt
fürchterlich.
übertreibt man nicht. Der hat.
Da weiß ich doch. Es sah halt nur so krass aus, ey.
Ja, hast du hast doch hier MMA gemacht. Was meinst du, wie das aussieht, wenn die Leute da einmal gerade links K.O. gekloppt werden und einfach stiff
Ja,
gehen und auf den Rücken fallen?
das ist aber auch kontrolliertes K.O. gehen.
Wo ist das kontrolliertes K.O. geht, wenn man ins Gesicht schlägt und ich umfalle?
Ja, das war ein schönes Pay-per-view.
So, ja, ich glaube jetzt. Spekulationen zu Lesnar und Goldberg sind jetzt, glaube ich, fast noch zu früh. Also, wir werden ja mal sehen, wie das einfach sich weiterentwickelt. Ansonsten, ich war halt da wirklich starr vor Staunen und danach vor Entsetzen. Dann war ich irgendwie wütend, da ich mir gedacht habe: So, alter Schwede, jetzt habe ich mich da seit der scheiß Gamescom, habe ich irgendwie diesen blöden Namen Goldberg im Ohr und fieber irgendwie auf das Comeback hin und dann kommt das und dann kriege ich 86 Sekunden. Weil ich habe damals der WrestleMania 20 noch live gesehen in der Halle und habe jetzt gedacht, jetzt kriege ich endlich das, was damals nicht gewesen ist, endlich einen vernünftigen Kampf und dann irgendwie werde ich, glaube ich, zu Lebzeiten keinen vernünftigen Kampf zwischen Lesnar und Goldberg mehr sehen.
Das ist übrigens auch was mir jetzt gerade auffällt. Lesnar ist ja Cover auf dem Coverbild auf WWE 2K17 und wird dann einfach mal von Goldberg gesquasht.
Ja, Goldberg
Ja, aber
ist DLC
Goldberg
Character.
war ja der Pre-Order-Charakter, der ex nur für Pre-Order-Charakter, was ja, wie wir alle wissen, nicht stimmt.
Genau.
Jetzt gibt es ihn ja auch, aber der hatte ja dieser ganze, der Reveal war ja riesengroß auch. Und, oh, da kommt ein Super und Goldberg und, oh, und du. Und ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wen sie nächstes Jahr ausbuddeln. So viele bleiben ja jetzt bald wirklich nicht mehr übrig,
Nee.
also.
Da kannst du.
Das ist mir übrigens gerade aufgefallen, ganz kurz noch. Die Leute haben ja die ganze Goldberg-Chants angesetzt, aber die waren irgendwie so lange, es hat so lange gedauert, dass die immer wieder ausgesetzt haben, weil es zu lange gedauert hat.
Die haben für mich sehr, sehr nach eingespielt geklungen. Die Goldberg-Chants, so nach dem Motto, wir unterstützen es jetzt ein bisschen, dass das mal noch irgendwann anläuft. Das kam mir sehr, sehr plastisch, sehr künstlich vor. Aber, mei,
Ja.
weiß ich's.
Naja, und damit ist die.
Goldberg,
Genau.
Goldberg.
Ja, damit ist die Survivor Series dann aber auch schon rum. Und naja, wir sind eigentlich so klug wie zuvor, oder? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sich irgendwas dramatisch bei WWE geändert hätte. Aber seid ihr neugierig darauf, wie es jetzt weitergeht bei WWE? Fragen wir doch mal so, hat WWE das Ziel erreicht, dass ihr jetzt unbedingt heute euch Raw reinzieht, weil ihr wissen wollt, wie es bei Goldberg und Lesnar weitergeht oder in Team Raw, wie auch immer. Flo, bist du heute am Internet, im Fernsehen, was auch immer?
Internet sowieso. Ich möchte wissen, wer denn das Match zwischen Cesaro und Sheamus und New Day gewinnt. Wobei ich halt einfach faktisch auf New Day tippe, weil die diesen Rekord noch brechen sollen und dann ist gut. Ich hasse Lesnar. Ich kann ihn überhaupt nicht leiden. Goldberg ist halt einfach nicht meine Altersklasse gewesen. Von dem her juckt mich nicht großartig. Ansonsten würde ich gerne halt wissen, wie es jetzt mit Jericho und Kevin Owens weitergeht. Ob Rollins und Reigns halt irgendwie fast sogar schon in die Tag-Team-Division eintreten oder sowas, keine Ahnung. Ja, und ansonsten halt bei SmackDown morgen freue ich mich halt auf AJ Styles und Dean Ambrose und was die Wyatts dann so treiben, ob die ein Barbecue machen oder so, mal gucken.
Also mich interessiert schon, wie sehr sie jetzt auf das Match eingehen werden. Ich meine, dass Lesnar nicht da sein wird, glaube ich, kann man davon ausgehen. Goldberg, wer weiß, aber ich meine, der Paul Heyman wird schon irgendwas erzählen dürfen. Ich frage mich, was wir daraus jetzt machen. Der Rest ist für mich eher so, Mai läuft halt. Ja. Und bei das Gerücht, dass jetzt, ich meine, der Undertaker hat ja so gemacht, dem Motto, versaut es uns nicht. Ich meine, sie haben ja gewonnen, aber es gab irgendwo, ob jetzt der Undertaker mit Dean Ambrose irgendwie lang schon programmiert wird. Wäre ja auch denkbar. Das weil der ja gar quasi. Doch, weil der ja gegen seine Anweisung, dass sie nett miteinander sein sollten, so aus Eigensinn und das auf fast quasi riskiert hat. Und weil Daniel Bryan ist ja schon mit Baron Corbin beschäftigt und muss mit dem rumstinken. Jetzt muss also die harte Hand des Undertaker muss quasi, weil Shane wird ja wohl schlecht können aktuell.
Ja, das stimmt.
Und bei, ich meine, der Undertaker muss ja was zu tun kriegen. Wenn er schon sagt, ich bin jetzt wieder da und bin nicht nur WrestleMania, mit wem sollen sie denn koppeln? Ne? Ich meine, klar, die Wyatt Family wäre denkbar, aber.
Schon wieder?
Ja, eben. Auch deswegen, schon mal. Dean Ambrose wäre irgendwie komisch, aber es wäre zumindest mal eine neue Mischung, weil Ambrose gegen AJ Styles habe ich jetzt dann auch schon. Da wäre natürlich, wenn sie es jetzt dicht machen und mit Ellsworth alliert sich mit Styles, das hätte schon einen gewissen Charme. Aber
du könntest du langsam mal dahingehend aufbauen. Also wir stimmen wahrscheinlich darüber ein, dass Ambrose bei TLC den Titel nicht gewinnen wird. Aber du könntest halt zum Beispiel halt schon so einen Aufbau machen mit Styles mit Taker vielleicht für einen Rumble und dann halt Cena mit Undertaker an WrestleMania. Sowas zum Beispiel in die Richtung.
Das wäre
möglich, schwer damit Undertaker für ein vernünftiges Match mit agilen Leuten irgendwie, weil der einfach mit ein bisschen unkonventioneller, glaube ich, passt und noch besser, weil was...
Das glaube ich halt eben nicht. Ich glaube, dass jemand wie AJ Styles ihn gut ziehen könnte. Andererseits ging jetzt auch durch die... also Jim Ross hat das irgendwie gesagt, dass der Undertaker gerade erst seine Hüft-OP hinter sich hat und wohl... Der hat ja halt ein Hip-Replacement und so. Ne? Der wird wohl... Also Jim Ross sagte, dass es wohl längere Zeit dauern würde, bis er wieder fit ist. Ob das jetzt... dann wirklich wahr ist, wenn das ein Jim Ross sagt, sei mal dahingestellt, weil der ja da auch irgendwie mit drin steckt, aber mal abwarten. Also ich hoffe auch, dass es, also beziehungsweise ich glaube auch eher, dass ein Match zwischen Undertaker und AJ Styles besser funktioniert als Undertaker gegen Dean Ambrose, weil Dean Ambrose mit seiner sloppy Art haut da nicht hin und ich glaube auch, dass der das wird so ein Ding wie gegen Brock Lesnar werden und das finde ich ganz furchtbar. Aber um mal abzuschließen, ich will jetzt mal ein paar Schulnoten von euch hier. Wie würdet ihr das Survivor Series bewerten? Von 1 bis 6, 1 ist das Beste, eine 1 plus, wenn ihr es super geil fandet oder Ulrich? Oberlehrer
ich glaub,
Ulrich.
Ich glaube, eine 3 plus ist vielleicht ganz okay.
Okay, Flo?
Ich habe meinen super viel Spaß, 2 minus.
Oh, dann bin ich ja der Einzige, der eine 4 gibt.
Also ich sag mal so, das Problem ist nach wie vor, dass natürlich NXT, dass der Takeover Toronto eine 1 war, aber das sind sie ja selber schuld, wenn sie die Sachen immer parallel bringen.
Ja, in Anführungszeichen. Das stimmt. Also, daran lag es aber nicht alleine. Also ich fand auch, dass die Matches an sich nicht alle überzeugt haben. Also wie gesagt, mit dem Main-Event kann ich fast noch leben. Das große Elimination-Match war super. Der Rest war leider so ein bisschen hingeschmonst irgendwie. Also und viel, wo ich mich halt gefragt habe, warum. Deswegen kriegst du von mir nur eine 4, keine 5, weil dafür fand ich dieses 1-Stunden-Match einfach auch zu unterhaltsam und zu gut. Aber wenn das nicht eingeschlagen hätte, dann wäre es auch was Schlechteres geworden.
Ich muss übrigens sagen, dass wir haben ja oft mal davon gesprochen in bisherigen Podcasts, dass es solche Matches gibt, wo irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Stunde gehen, aber für dich irgendwie nur so lange wie 10 Minuten vorkommen. Und tatsächlich war dieses 1-Stunden-Match für mich so ein Ding, wo ich denke, okay, das war jetzt im Ruckzuck fertig.
Ja,
Da hatte ich echt richtig Spaß mit.
Ja, deswegen, das war auch eindeutig ein richtig klasse gebooktes Match. Da ist viel passiert, du hast viele Geschichten gehabt. Gut, diese Sache mit der List of Jericho war ein bisschen grenzwertig, aber hey, scheiß drauf, war trotzdem unterhaltsam. Und hat auch genug What-the-fuck-Momente gehabt mit dem, ja, mit ganz klar, mit Shane O'Mac und auch mit James Ellsworth und so. Deswegen, das war gut. Aber der Rest hätte auch genauso gut so sein können, wenn man sich da ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte. Sage ich jetzt mal.
Ja, Tag-Team fand ich gut. Also ich fand eigentlich, wie gesagt, 2 Minuten, ich finde eigentlich alles ganz gut. Ja.
Tja. Also ich glaube, die Raw-Only Pay-Per-Views, die waren schwächer, die meisten bisher. Aber die Smackdown waren dafür halt auch die meisten besser. Das ist halt so eine Geschichte.
Ja, generell ist die Qualität bei WWE halt sehr schwankend. Wenn du dann noch ein Produkt wie NXT daneben hast, wird es halt dann noch viel deutlicher, was da halt eben teilweise nicht stimmt. Ne? Also, ach, ich weiß nicht. Mich hat es nicht so 100% abgeholt diesmal. Ich war auch ein bisschen enttäuscht. Vielleicht war ich auch ein bisschen zu overhyped. Ich weiß es nicht. Aber naja, ein guter Kampf und zumindest ein Main Event, über den man vortrefflich diskutieren kann, auch wenn er nur 1:28:26 lang war. Ich war auf jeden Fall länger drüber diskutiert, als der Kampf eindeutig lang war.
Das Intro war länger als der Kampf.
Das stimmt.
Ja, ich fand ihn angemessen lang.
Gut, liebe Freunde, dann würde ich sagen, ein weiterer Podcast ist in den Büchern und ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart, ne? Für eure fachkundigen Kommentare und Meinungen. Und ich würde sagen, und wir hören uns dann ja schon am Wochenende wieder. Ne? Und neue Themen gibt es dann auch, die poste ich dann auch demnächst online. Und wir hören uns dann zum Wochenende. Macht's gut, bis dann. Ciao.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.